Hallo Herr Birken, wenn Sie das hören, melden Sie sich bitte.
Also Volker, ich glaube zwar nicht, dass du dich für Fußball interessierst, aber wenn du das jetzt hörst, darfst du hier gerne mal hinzustoßen. Und dann reden wir über die Wedemark, weil Volker war aus Mellendorf.
Ja. Ja, wir machen das heute einfach. Ich melde mich gar nicht. Ich sage nur ganz kurz für die Leute, die sich wundern, ob sie beim Hannover 96 Podcast sind. Ihr seid doch noch bei
seinem Podcast. Das ist ja auch der Punkt, wo bitte erst reingehe in diesen Podcast. Wir haben uns erst warm geredet.
Ach, ich darf das vorher gar nicht.
Natürlich darfst du. Ich glaube nicht, dass es
hier Wir hatten aber vorher auch schon Schönheitstipps ausgetauscht. Die hast du nicht drauf, ne?
Über Haarwichse.
Haarwichse.
Hattest du da schon ein Mikro in der Hand?
Vielleicht sponsoren die das hier.
Ja, Haarwichse bitte auch bitte melden.
Ich habe jetzt den Trick, erzähl den Trick nochmal, damit sich die Leute das vorstellen können.
Na, die müssen eigentlich Kastenbaum und Bosch, oder wie hießen die gerade? Und Haarwichse googeln bei YouTube, weil es tatsächlich Möglichkeiten gibt, die Haare so zu verwuscheln, dass sie Volumen kriegen, ohne dass es ihnen schadet. Und das habe ich hier gerade den beiden gezeigt.
Ich sag euch.
Weil wir das gut gebrauchen können.
Genau.
Weil meine Haare waren zu platt.
Sie sehen jetzt noch besser aus als vorher.
Herzlich willkommen beim St. Pauli Pop Podcast, der heute ein bisschen anders ist, weil wir haben uns auch noch nicht darüber unterhalten, worüber wir uns eigentlich unterhalten wollen. Wir machen das heute.
Ich finde, wir reden über Liebe. Wir reden darüber, was wir am FC St. Pauli lieben, weil es ist im Moment so einfach, darüber zu reden, was die Mannschaft für komische Sachen spielt und so weiter. Lass uns doch mal tatsächlich einmal darüber reden, wieso wir da überhaupt hingehen. Und aber nicht im Sinne von, warum bin ich beim FC St. Pauli, dann sitzt da ein katholischer Pfarrer und erzählt komische Sachen, sondern was wir ganz individuell. Kennst du die Geschichte, Markus, mit dem Pfarrer?
Dann erzähl die doch mal kurz, weil die ist interessant. Ich hätte dich jetzt auch gebeten, das noch zu erzählen. Aber vorher müssen wir noch ganz kurz trinken, weil sonst.
Also wenn es kein Bier gibt, nehme ich auch einen Gin. Es gibt hier nämlich so einen St. Pauli-Gin auf dem Tisch.
Über den sprechen wir nachher vielleicht noch. Der ist grün, lustigerweise. Und dann mache ich dir gleich noch einen. Wir machen jetzt erstmal ganz kurz, weil ich habe Durst.
Prost. Cheers, St. Pauli-Gin.
Prost. Prost, jetzt klären die Gläser. Ausgezeichnet. Ich liebe das auch, wenn so die. Aber wir waren da zusammen auf einer Veranstaltung.
Und genau, die hieß, warum bist du beim FC St. Pauli? Das ist jetzt bestimmt 10 Jahre her oder so. Oh. Das ist schon länger her.
Ja, stimmt, aber es ist schon länger her.
Und das war dann so eine ganz illustre Runde, auch unter anderem mit veranstaltet vom Aktionsbündnis gegen Homophobie und Sexismus oder umgekehrt Sexismus und Homophobie. Und eine derer Vertreterinnen saß auch mit in der Runde und ein katholischer Pfarrer heißt es bei euch, oder Markus?
Ja, Pfarrer.
Ja, bei uns sagt man ja Pastor.
Ja, ich glaube, man kann ja auch Pastor nennen. Egal.
Bei konfessionellen Fragen hier.
Ich glaube, Vikar gibt es einen Unterschied, aber Pfarrer, Pastor.
Priester.
Priester sind sie alle.
Ja, zumindest saß der da irgendwie mit und die fanden das natürlich total originell. Das war dann irgendwie so ein bisschen so wie eine Talkshow zusammenstellen für öffentlich-rechtliches Fernsehen 1995 oder so, wo dann das total haha witzig, wir haben hier auch einen Pfarrer sitzen beim FC St. Pauli und weil der immer im Fanladen aufgetaucht war. Und mich hat das tatsächlich verhältnismäßig empört, weil das auch in einer Phase nun war, wo irgendwie noch der Kardinal Ratzinger mittlerweile Papst geworden war, als wie hieß der noch, Benedikt und alle so wie ein Papst, juhu, aber es sich auch erfrechte, im Bundestag Vorträge über Naturrecht zu halten. Und alle dachten, der rede über Ökologie. Das war es aber gar nicht. Der hat quasi sogar ein der Ökologie, der Religion übergeordnetes Recht behauptet, Naturrecht, was unter anderem dazu dienen würde, eben auch Homosexuelle sehr schlecht zu behandeln. Und das war eine ganz perfide Nummer, die er da im Bundestag abgezogen hat, meines Erachtens. Mhm. Also klare Meinungsäußerungen, keine Tatsachenbehauptung. Und das war auch eine Phase, wo der zum Beispiel auch mit unterstützt hat, meines Wissens, ich müsste es googeln, aber ich glaube, ich kann es belegen, dass in manchen afrikanischen Ländern tatsächlich auch gerade darum gerungen wurde, ob man die Todesstrafe für Homosexualität wieder einführt. Das war eine sogenannte Kill Laws, nee, das hieß ja Kill Bill, nicht irgendwie so in die Richtung nannte man das. Und tatsächlich, Ratzinger hat das auch unterstützt. Und genau in dieser Phase saß da nun also dieser Pfarrer mit rum. Und meine Position war dann, dass das jetzt nicht so wahnsinnig weit weg ist von Uniformen rechter Organisationen, wenn da so jemand im Talar sitzt als Vertreter seiner Kirche. Also und wenn man das in den eben geschilderten Kontext verfrachten würde und eben ganz speziell auf dieses Thema bezieht, was ja beim FC St. Pauli doch eine gewisse Rolle spielte und es war eine Veranstaltung mit von diesem Aktionsbündnis. Und na gut, ich ereiferte mich da nun sowieso schon die ganze Zeit und fand das irgendwie ehrlich gesagt eine Zumutung für alle schwulen Beteiligten, dass man da so einen Pfarrer mit hingesetzt hat. Und Erik hat noch mit dem geredet.
Ich dachte, du hättest auch mit dem geredet.
Nein, warum?
Achso, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dann habe ich doch mit ihm geredet. Stimmt, der war auch ein bisschen erschrocken.
Nein, der hat dir noch denn auch irgendwie diese üblichen katholischen Reden gehalten, dass sowas wie Homosexualität nicht Gottes Wille sei, woher der auch immer das glaubt, wissen zu können. Und was denn um Gottes Wille, das halte ich an sich für blasphemisch, so eine Aussage. Und und das war also jetzt auch nicht so, dass der dann da irgendwie zu den großen Reformern gehörte, der schon immer dafür war, nun irgendwie da mal eine Öffnung, sondern der hat noch solche Reden da geschwungen, wenn auch nicht auf dem Podium, sondern eben direkt. Und ich war da ziemlich außer mir, hat mich beschwert, aber ich habe auch keine Unterstützung in dem Moment damals von der damaligen Besetzung erfahren, was mich tatsächlich auch sehr frustriert hat, weil ich nicht fand, dass man bei so einer Frage da so ganz erhebliche Unterschiede machen kann zwischen bestimmten politischen Richtungen und der Doktrin der katholischen Kirche, nur weil das eine sich irgendwie wie als Religion behauptet und das andere als Politik ist, das ja in der praktischen Auswirkung hebt sich das ja auf in diversen Ländern dieser Erde. Und das war insofern kein schönes Erlebnis für mich, weil ich dann auch das Gefühl hatte, dass man wenig Rückhalt erfährt, wenn man mal wirklich was zu meckern hat. So.
Die Frage war jetzt aber, wie wir darauf gekommen sind, als wir über mehr Liebe sprechen wollten. Wie kamen wir da drauf?
Nein, weil ich gerade irgendwie gesagt habe, wir können ja nochmal erzählen, was wir eigentlich so alles im FC St. Pauli lieben und warum wir da gerne hingehen, ohne jetzt irgendwie uns in den Bereich einer solchen Veranstaltung in unserer Haltung zu begeben.
Ach so, ja genau, dass wir nicht sagen, Quo Vadis St. Pauli und dann sagen wir, weil wir eben so anders sind.
Oder ja, unser General hat ja vor dem Spiel gegen, wo haben wir verloren am Wochenende? In Regensburg. Diesmal in Regensburg. Hat er ja gesagt, er wäre verliebt in seine Mannschaft, wenn er sie trainieren sehen würde. War ein Artikel im Kicker. Also Jos ist verliebt, wenn er seine Mannschaft trainieren sieht.
Das ist eigentlich, doch schön. Eigentlich eine wunderschöne Aussage.
Zauberhaft. Deswegen geht Jos ins Stadion.
Weil die man ihm ja auch zu gerne glauben würde.
Ich glaube ihm das aufs Wort. Du nicht?
Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch und weiß gar nicht, weil wir wollten ja eigentlich nie in die Richtung gehen, aber ich meine, es liegt ja so nahe, dass halt jemand, der seit über einem Jahrzehnt Trainer von Profimannschaften ist, in seinen öffentlichen Verlautbarungen ja selten nicht überlegt, was er sagt. Und dass er sozusagen die Verliebtheit in seine Mannschaft ja am Anfang der Saison nicht so richtig gezeigt hat. Ne? Also hat er im Grunde genommen hat er alle angezählt, alle haben Fehler gemacht, das ist alles totale Grausamkeit vorgefunden. Schön, dass er jetzt da ist und den ganzen Haufen aufräumen kann. Da wurden ja keine Adjektive benutzt, die mit verliebt oder mit Liebe zu tun hatten, sondern eher mit.
Manchmal kommt das halt erst mit der Zeit.
Ja, ich würde das gerne glauben. Ich fände das wirklich schön.
Ich finde das auch eine schöne Sache. Also habe ich ehrlich gesagt diese Pressekonferenzen am Anfang der Saison auch gar nicht an die Mannschaft adressiert, sondern an andere Instanzen im Verein verstanden. Also, und ich hatte auch das Gefühl, weil die auch am Anfang der Saison nicht so gespielt haben wie jetzt gegen Hannover, dass die das auch wussten, also dass es irgendeine Kommunikation gegeben haben müsste. Ich weiß es natürlich jetzt auch nicht, das sind ja Mutmaßungen, aber die sind ja am Anfang der Saison anders auf dem Platz gelaufen als jetzt gegen Hannover und da wirkte das noch nicht so, als gäbe es ein ganz gravierendes Kommunikationsproblem oder so. Und eher so, als gäbe es auch Kommunikationen um solche Themen. Ich weiß es nicht genau. Und ich hatte das Gefühl, er wollte andere Vereinsinstanzen unter Druck setzen. Weiß ich aber nicht. Das sind ja alles reine Mutmaßungen, Hypothesen und.
Ja, aber da sehen wir alle ähnlich. Also das haben wir auch so verstanden. Habe ich auch so verstanden.
Ja.
Markus auch, oder?
Naja. Ich habe.
Liebt er sie zu sehr und sie sind überfordert?
Tatsächlich habe ich mich ja ein bisschen verliebt in die Art und Weise, wie Holländer sprechen sowieso. Also wenn der vor einem sitzt, glaube ich, und mit seinen herrlichen, sozusagen die Worte, die passen, aber auch irgendwie nicht passen, gleichzeitig. Also das kriegen ja nur Holländer hin, diese wundervollen Worte, wo du sofort weißt in dem Satz, was er meint, aber kein so ein muttersprachlicher Deutscher hätte den Satz so gesagt. Das ist einfach, und wenn er dann dazu lächelt, dann ist das, ich habe mich auch so ein bisschen in den verliebt. Deswegen würde mich das total freuen, wenn er sich wiederum in die Mannschaft verliebt hätte.
Also ich muss ja auch tatsächlich sagen, dass Gott, selbst wenn wir ja unter Kocinski teilweise bessere Tabellenplätze hatten, ist mir persönlich der Herr Lukai auch erheblich liebenswerter, auch in der Art, wie versucht wird, Fußball zu spielen. Es geht nur leider eben nicht so ganz auf im Moment, aber ich habe nicht solche Widerstände gegen den, wie ich die gegen Kocinski tatsächlich ganz massiv hatte, weil ich mit dessen Mentalität und Haltung irgendwie nicht viel anfangen konnte, was ja auch blöd ist. Also darf man mich auch gerne für beschimpfen, aber da finde ich Luke in seiner ganzen Art, wie der auch so rumanalysiert. Also ich meine, es ist ja auch unterhaltsam sogar, wenn der so anfängt, sein Fußballverständnis da zum Besten zu geben. Man denkt immer, ja Mensch, ey, wenn das mit demselben Charme jetzt auf dem Platz auch gerade stattfinden würde, wären wir Tabellenführer. Und es gab ja auch Spiele, wo es funktioniert hat.
Also, das ist eine sehr interessante Konstellation jetzt, ne? Also wir haben jetzt praktisch, Nürnberg hat gestern verloren mit Jens Keller, der noch keinen einzigen Punkt geholt hat, seitdem er Nürnberg jetzt angeheuert hat vor einem Monat. In Dresden jetzt Kocinski und Jos Luhukay. Luhukay, Kocinski, Keller, also drei Trainer mit Erstliga-Ambitionen im Abstiegskampf der zweiten Liga. Sehr spannend. Und was nicht bei uns passieren kann, ist, kurzer Exkurs, ihr wisst ja, wir waren ja in Brescia, da ist er nach dem Spiel der Trainer entlassen worden. Und der Gag war, dass dann der vorher, drei Wochen vorher entlassene Trainer zurückgeholt wurde. Das heißt, das blüht uns nicht. Also sollte Jos dann doch mal gehen, dann wird Markus Kocinski nicht sein Nachfolger werden. Da kann ich dich also schon mal beruhigen.
Das finde ich tatsächlich beruhigend, muss ich sagen. Also weil ich habe schon, auch wenn ich nach dem Hannover-Spiel war, wie alle anderen, auch total frustriert. Und auch, ich weiß gar nicht mehr, was das halbe Spiel davor war. Man verdrängt es ja auch schnell wieder. Und Sonntag habe ich mir das Spiel noch nicht mal irgendwo angeguckt, sondern hinterher kurz bei Twitter reingeguckt. Ach so, ja, verloren. Klar, wusste ich vorher. Und aber ich habe trotzdem immer noch irgendwie so ein anderes Gefühl zu dem ganzen Geschehen unter ihm, muss ich sagen. Aber das ist natürlich wirklich willkürlich, glaube ich, oder?
Vielleicht ist ein Gefühl ein ganz guter Ansatz. Ich habe heute in der Woche in die Gruppe gemacht, da hat Horst Held rumposaunt beim FC, der praktisch jetzt schon aufgibt und sagt, wir steigen ab in der ersten Liga. Also ein Verein, der letztes Jahr bei uns in der ersten, zweiten Liga dominiert hat, sehr, sehr viel Geld hat, Armin Fiat machen lassen, Markus Anfang gefeuert hat, Bayer Leverkusen geholt hat und wo man jetzt merkt, okay, es haut nicht hin und man holt Markus Gisdol, Horst Held und dann sagen die nach drei Wochen, boah, geht auch nicht, war's dann. Also das kann auch nicht der Weg sein. Ne? Also insofern ist interessant zu sehen, wie diese Politik der ruhigen Hand, die wir ja auch schon mal hatten, von Oke, der sportlichen Leitung von Herrn Bornemann, der ist ja dafür berühmt, auch in Nürnberg letztes Jahr, ob die sich auszahlen wird. Also auf alle Fälle brauchen wir in den nächsten Wochen und Monaten gute Nerven.
Aber dann wären wir doch bei einem Punkt schon, der uns zu unserem Verein gehen lässt, nämlich dass man auch so ein bisschen den Gesetzen des modernen Fußballs versucht zu trotzen.
Es gab ja Momente, wo dem nicht getrotzt wurde, wie im Falle Schubert oder Kocinski. Und da fand ich das ja trotzdem richtig. Ich glaube, die Pointe ist eher, dass wenn der Eindruck entsteht, dass was passen könnte, macht man relativ viel mit. Und das ist ja tatsächlich ein Kennzeichen von emotionalen als von funktionalen Beziehungen. So. Und ich glaube, dass das schon was ist, was da auch irgendwie wirkt. Auch damals zum Beispiel, ich meine, unser Ewald stand ja viel schlechter von den Punkten her da schon mal und zum selben Zeitpunkt des Jahres ungefähr. Und dem wurde der Co-Trainer an die Seite gestellt und eben nicht vor die Tür gesetzt. Und das sind ja so Geschichten, wie man das tatsächlich in Beziehungen, wo man Menschen mag, macht man das so, aber jetzt nicht unbedingt in der freien Wirtschaft, wobei auf irgendeiner Ebene irgendwie schieben sie sich auch noch wechselseitig das Geld in die Tasche, aber so im Mittelmanagement werden Leute schneller gefeuert und das finde ich schon tatsächlich auch vom Präsidium irgendwie gerade gut, dass das da.
Ja, deswegen sage ich ja, diese ruhige Hand damals, was hat man, 9 Punkte oder 11 Punkte nach der richtigen Runde?
11. Aber das war tatsächlich auch nach dem letzten Spiel des Herbstes. Mhm.
Jetzt haben wir noch eins, ne? Und dann Wiesbaden ist schon.
Zwei haben wir noch.
Ja, ja, aber die Hinrunde ist nur noch ein Spiel.
Ja, aber das waren damals auch 11 Punkte sogar auch mit diesem einen Spiel am
Tag. Ach so,
weißt du. Da meinte ich, mich zu erinnern.
Ja, ich meine, ich glaube schon, dass das jetzt ein kleines Endspiel wird. Also sollten wir das verlieren gegen Wiesbaden, dann denke ich mal, wird sich auch Jos fragen, was geht da schief? Also ich glaube, bei einer Niederlage gegen Wiesbaden ist er weg. Ich hoffe, diese Frage steht gar nicht zur Disposition, weil wir nicht verlieren werden.
Ja, aber das hätte ja dann nicht mehr viel mit einer Liebesbeziehung zu tun, sondern das ist ja dann auch.
Ja, du, wenn's
oder wenn du noch einmal zu spät nach Hause kommst.
Ja, wenn es aber nicht geht, 22 Spiele, 4 Siege bei 22 Spielen. Aua. Also, wer sagt das denn immer? Na, hier, Fußball ist auch. Nee, genau hier, unser Dortmunder Assi hier, der dann sagt, lieber Trainer, alles super, aber denk dran, Fußball ist auch ein Ergebnissport. Klar, dann wird es natürlich irgendwann noch eng und dann fragt man sich natürlich auch, die Mannschaft wird sich irgendwann fragen, was läuft da schief. Ich glaube, das Problem ist, diese Art Fußball zu spielen, die auch etwas offensiver gedacht ist, ist in so einer, sage ich jetzt mal, Primitivliga, von der Spielkultur her wie der zweiten Liga, immer gefährlich. Du wirst mit einer primitiven Spielkultur immer besser fahren, der zweiten Liga, ist immer die sicherere Wahl.
Ja, leider, ne?
Ja, guck dir, wo Sandhausen steht.
Also manchmal macht das ja auch Sinn.
Von Sandhausen haben wir noch ganz schön aus dem Stadion gefegt. Das ist aber der Punkt, den man nicht versteht. Warum das auf einmal so diese Abwärtsbewegung gibt, ja. Obwohl es ja auch diese Highlight-Spiele gab, von der stimmt ja auch der Derby-Flug. Gerade vielleicht mal das Sandhausen-Spiel war doch irgendwie nach dem Derby, oder nicht?
Das war
ja,
das
erste. Und da haben die teilweise in einer Geschwindigkeit, die Sandhausen da schwindelig gespielt, das war furios. Und deswegen finde ich das so schwierig zu verstehen, weil ich auch anders als in manchen Phasen, so meiner, ja auch bald 20 Jahre in diesem Stadion, auch, man hat ja auch nicht das Gefühl irgendwie, dass diese Mannschaft unwillig wäre und auch nicht das Gefühl, dass sie schon über ihren Möglichkeiten spielen würde. Ich glaube,
das Problem ist doch, dass wir in jedem Spiel ein Tor kassieren. Also die Null steht nicht mehr. Und der Kocinski
hat sehr viel. Seitdem Bader verletzt ist, kann das sein?
Weiß ich nicht, aber in dem Fall, du hast statistisch gesehen sehr viele Spiele gehabt, die hast du zu Null gehabt. Und dann hast du ab und zu mal ein Tor gemacht und dann hast du gewonnen. So, jetzt hast du praktisch immer ein Gegentor, schießt vorne kein Tor. So, und dann verlierst du. Und das ist das Problem eigentlich, dass der Lokai-Fußball eben halt ein sehr anspruchsvoller Fußball ist. Und wenn es Fehler auftritt, kann der gravierendere Auswirkungen haben als in so einer Art Kocinski-Primitivfußball.
Caro Einfach,
ja.
Demut damals gesagt, der genau. Auch das wundervolle Motto ausgegeben hatte, den Gegner durch permanentes Toreschießen zu zermürben, was uns im Moment ja auch nicht schaden könnte. Ne? Also das Motto meine ich. Caro Einfach, glaube ich, aber auch ehrlich gesagt, kann ich dafür nur die Mannschaft haben, oder? Die sind doch teilweise auch gar nicht so unelegant, was wir da so auf dem Platz haben.
Nein, aber dann die Verletztenkette, die wir haben, die ist ja nicht.
Ja, gut, aber wir haben immer noch einen Sobota da. Irgendwie Fährmann ist tatsächlich wieder gesund. Wir haben mit Östigard und Lawrence, zumindest so wie ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen, dass sie ja eigentlich irgendwie aber richtig geile.
Ja, aber Fährmann kommt jetzt gerade aus einer einjährigen Verletzung zurück und ist eben noch nicht der Fährmann, der war vor seinem Kreuzbandriss.
Ja, aber ich meine auch selbst Diamantakos hat hier diverse Tore geschossen, obwohl der nie war wie Fährmann vor seinem Kreuzbandriss, behaupte ich ja. Einfach mal. Und von daher ist das für mich einfach, ich verstehe es einfach ehrlich gesagt noch überhaupt nicht wirklich, was da eigentlich passiert in der Psychologie. Aber wahrscheinlich hast du recht. Das ist so, wenn man irgendwie versucht, irgendwie wie Coltrane Saxophon zu spielen, ist die Möglichkeit des Scheiterns verhältnismäßig hoch und der Frust dann auch, wenn man die Latte so hochgelegt hat. Also ein Phänomen kann das schon sein. Und
wenn
sein.
Du Max Reger spielst,
kann Max. Ich zwar auch noch nicht, aber es ist zumindest, aber das kann tatsächlich sein, dass im Grunde genommen der Lernerfolg dann irgendwann auch ausgeblieben ist, weil die Frustration einsetzte, weil der Anspruch zu hoch war oder so. So meinst du das doch, oder?
Ja.
Das ist gar nicht unplausibel. Und
das wird halt die Frage sein, wenn wir jetzt eben noch mehr Spiele verlieren, was dann passiert. Aber
und dann wird der Frust immer noch größer, wenn man sich immer weiter entfernt von dem, was man sich an ihr Ziel gesetzt hat. Ja,
auf der anderen Seite, letztes Jahr war Bornemann mit Kölner, ne, Trainer Nürnberg, Kölner, waren sie auch in einer ähnlichen Situation. Und Nürnberg sah hinten, hat verloren, aber sie waren immer noch in Reichweite des Klassenerhalts, weil es waren ja immer noch zwei, drei Mannschaften, die auch da unten waren. Und dann haben ja nachher die Nürnberger die Nerven verloren und haben dann ja dann Kölner entlassen. Daraufhin ist auch Bornemann gegangen, weil er sagte, also das sehe ich nicht ein, mache ich jetzt nicht mit. Und sind dann ja ziemlich sang- und klanglos abgeschieden, hatten dann gar keine Chance mehr. Also insofern ist Bornemann auch jemand, der auch so Sachen aushalten kann, negativ vielleicht sogar aussitzen kann, aber da sind wir wieder bei unseren, den wir eben schon hatten, ne? Den Riesen aus Oggersheim, die Birne, der konnte ja auch gut Sachen aussitzen. Vielleicht ist es auch eine Qualität. Ist Aussitzen Führungsstärke?
Obwohl, ich finde, Kohl hatte ja immer so die Methode, die ganze Welt auf sein eigenes Niveau zu reduzieren und das ist irgendwie eher so die Kautschinski-Methode, glaube ich.
Das ist ja Sandhausen-Fußball.
Danke. Gott. Dann fange ich hier an zu singen oder so.
Ja.
Aber wir haben ja auch einen Fußball-Podcast. Wir können ja auch zusammen jetzt Weihnachtslieder auf St. Pauli umdichten.
Aber die Frage nochmal, warum gehen wir gerne zu St. Pauli? Also ich gehe da immer noch gerne hin.
Sag mal, war da jetzt schon irgendwie das Tonic oder so mit drin?
Nee, kommt jetzt.
Ah, gut.
Weil es immer noch ein bisschen schräg und anders ist. Also es gibt viele Sachen, die mir jetzt auch nicht so gefallen, aber wenn man mal anderswo hingeht zum Fußball, dann merkt man ja, dass St. Pauli einmal mehr als Fußball ist. Und ja, ich war jetzt bei St. Pauli Schach, habe ich das erzählt?
Nee.
Ich war einen Abend bei St. Pauli Schach und habe gegen Mats Möller-Dahli verloren. Vor dem Hannover-Spiel habe ich versucht, ihn aufzubauen.
Erzähl doch noch mal ein bisschen deine Züge, wie spielt der Schach?
Hast du die spanische Eröffnung gespielt?
Nee, das war ja ein Blitzturnier.
Warum hast du nicht die spanische
Eröffnung gespielt? Ich bin mit meinem Kollegen.
Das ist übrigens die einzige, die ich kenne.
Ich bin mit meinem Kollegen von Triathlon und sind wir mal gedacht, wir müssen uns mal fürs Alter vorsorgen, gehen wir mal in die Schachabteilung. Da hatten die ein Blitzturnier und da waren dann so 20 Leute da. Im Blitzturnier sind dann 5 Minuten Blitzschach und jeder spielt dann gegen jeden. Und das war sehr anstrengend, weil dann hast du praktisch von 20 Uhr praktisch bis 11 Uhr gespielt. Und dann hat dann jeder gegen jeden mal gespielt. Und am Ende des Tages hast du dann deine Punkte gehabt. Ich bin dann Vorletzter geworden, immerhin.
Nicht schlecht.
Hast du auch so einen Podcast vertreten? Ich früher im Schwimmverein. Ich habe irgendwann einen Freund mit in den Schwimmverein, in den SV Langenhagen gebracht. Und aber auch mit, weil der noch schlechter war als ich. Und dadurch war ich immer nur noch vorletzt.
Ja,
Prost.
Der Kollege aus der Triathlon-Abteilung.
Wir erzählen gleich, welchen Gin wir hier trinken.
Ja, und der Kollege, der war einfach zu nervös. Für den war 5 Minuten Blitzschach nichts. Ihr kennt das ja, Leute, die gut Schach spielen, aber für jeden Zug 2 Minuten brauchen. Und für den war das 5 Minuten Schach war nichts. Da hat er noch mehr
Fehler gemacht. War das so mit so einer Uhr dabei? Oder?
Ja, mit richtig so klapp, klapp, klapp mit einer Uhr. Ja, und Mats Möller-Dahli ist total sympathischer junger Mann. Und ich hätte ihm gerne 3 Punkte gegen Hannover gegönnt. Also
Und
ein Tor. Hat leider nicht sollen sein, aber ansonsten nochmal an die Schachabteilung, schöne Grüße. Also tolle Abteilung, tolle Typen und wo man auch sieht, ja, es ist St. Pauli.
War. Und was liebst du am Schachspielen?
Was liebe ich daran?
Weil das ist eine völlig andere Frage als die, warum gehst du zu St. Pauli? Was liebst du daran, wenn du da im Stadion bist, ist eine andere.
Also ich finde, Schachspiel ist ein anspruchsvoller Zeitvertreib.
Aber man sagt doch nicht, ich liebe anspruchsvolle Zeitvertreibe.
Man macht auch Podcast. Das ist jetzt kein anspruchsvoller Zeitvertreib.
Aber hallo, Markus.
Aber hallo, Leute hier.
Mach das mal auf unserem Niveau 2 Jahre lang.
Oh Mann.
Dann kannst du die Dame aber 2 Felder vorschicken. Und das ist inzwischen schon.
Also man kriegt bei, wie bei jedem Sport ziemlich schnell einen Eindruck davon, die Leute, die richtig gut sind, auf was für ein Level die da unterwegs sind. Da bist du so weit von entfernt. Also ob das jetzt Triathlon ist, ob es Schach ist, ob es Fußball ist, ich merke bei jedem, was oder ich da mache.
Oder Saxophon.
Du merkst, wenn du es einmal machst, wow. Und das ist aber nicht schlimm, sondern dabei sein ist alles und du machst das und hast halt ein Gefühl, es bereichert dein Leben. Und von daher finde ich St. Pauli auch immer etwas.
Nein, aber worin genau besteht die Bereicherung, wenn man sich mit Schach beschäftigt? Das muss doch irgendwas mit dir machen, dass du es gerne tust.
Ich habe Glücksgefühle danach.
In was für eine Richtung?
In meinem Kopf. Da werden Endorphine freigesetzt und ich fühle mich ganz glücklich.
Weil du es geschafft hast, einen Zug im Voraus zu denken oder zwei.
Nein, ich denke doch gar nicht. Ich reagiere doch nur. Ich reagiere ganz schnell und ganz, kennst du mich doch. Vollkommen kopflos mache ich irgendwelche Sachen und bin dann froh, wenn es dann gut geht.
Hast du die Leute auch beschimpft?
Ist das vielleicht das Problem?
Nee.
Ich lass mal kurz das.
Ich habe mich hab geprügelt.
Das war eigentlich so ein bisschen ja zu dem, was wir vorher geredet hatten. Wir hatten ja vorher die These, dass die Mannschaft vielleicht auch deswegen so komisch spielt, weil teilweise tatsächlich die Latte, die Luca legt, einfach zu hoch gelegt ist und sie es dann eigentlich gerne machen würden, phasenweise klappt es, dann klappt es nicht. Und dann haben wir immer diesen wahnsinnigen Anspruch vor der Nase und versagt irgendwann. Ist das nicht genau das, was du gerade auch gesagt hast? Weil du eben nicht 10 bis 15 Züge vorausdenken kannst, was, glaube ich, Luca tatsächlich kann. Also wenn der so analysiert ist, ist ja auch beeindruckend. Ja, dass dann die Mannschaft nämlich irgendwann genau in das verfällt, was du gerade gesagt hast. Ich denke gar nicht, ich reagiere nur noch. Und dann wäre das doch aber tatsächlich irgendwie sogar so ein Ansatz, ich weiß nicht, ob die sich das anhören, aber tatsächlich, ich glaube, dass das doch Wege geben muss, so einen Knoten aufzulösen in Trainingssituationen.
Ja, aber ich denke mir mal, dass die Mannschaft von, also ich meine nichts gegen den Kader, aber es ist halt ein Zweitligakader von St. Pauli und es sind nicht der weltbeste Spieler dort. Und,
das ist ja gar nicht die Frage ist ja eher, wie man Lugukais Ansprüche mit dem Mannschaftsverhalten mal harmoniert.
Die Frage wäre ja, ob der Spielstil von Lugukai mit diesem Kader funktioniert. Als wir jetzt in Brescia waren, da war Mario Balotelli ein Fremdkörper in der Mannschaft, weil du einfach gesehen hast, das ist ein Ferrari und umherum waren Fiats. Und wenn Mario irgendwas gemacht hat, war einfach viel zu schnell für die anderen. Und dann war auch nachher sauer auf die anderen. Und die anderen
du willst jetzt aber nicht behaupten, dass Östigard, Sobota oder Lawrence viert sind. Also,
Ich glaube zum Beispiel, dass das einige Spieler von St. Pauli, sollten wir absteigen, wird auch ein Dreiviertelmannschaft weg sein. Wir haben sehr gute Spieler dort.
Ich finde eigentlich auch, dass wir eigentlich einen ziemlich coolen Kader haben.
Wir haben aber auch Spieler, wo man sagt, ja, da gibt es Ausschwankungen nach oben, nach unten. Und,
der ist ja auch verhältnismäßig groß.
So, und dann ist ja die Frage.
Die Hälfte ist immer verletzt.
Ja, die Hälfte ist verletzt, ist sehr groß. Und ich glaube, das sind zum Beispiel Punkte, die es schwierig machen, so ein stetiges Leistungsniveau zu haben. Ich glaube, das sind Gründe dafür, warum wir jetzt gerade auch so eine Negativserie haben.
Ja. Ich weiß ja gar nicht. Ich bin ja ein ganz großer Fan davon, eigentlich einen Kader zu haben, bei dem jeder jeden ersetzen kann, weil alle eine Idee davon haben, wie sie spielen sollen. Das ist ja die Grundidee auch
von Luca. Das ist ja wieder so, dass dann irgendwie im Grunde genommen auch wieder das, der Plan ist super, nur es entsteht Frustration daraus, dass man ihn nicht erfüllt bekommt, oder?
Ja, das geht nur durch zwei Grundvoraussetzungen. Entweder du trainierst so lange, bis jeder weiß, was er zu tun hat, auch wenn er 3 Monate auf der Bank saß und nur trainiert hat. Oder, und das ist aus meiner Sicht viel wirksamer, jeder entwickelt selbst eine Idee, wie er sich in so ein Spiel einbringt und braucht gar nicht groß nachzudenken. Ich glaube nämlich, zwischen der Fähigkeit, 9 Züge, glaube ich, schafft keiner, aber sagen wir mal 2, 3 Züge im Voraus zu denken, und der Fähigkeit, intuitiv zu reagieren, also gar nicht nachzudenken, ist der Bereich, in dem Fehler passieren, nämlich der, wo ich versuche, den nächsten Zug zu denken. Das ist da, wo Fehler passieren, weil ich eben nicht weit genug denke, um mir einen Plan machen zu können. Ich bin aber auch nicht schnell genug, weil ich mich auf meine Intuition verlasse, sondern also ich versuche...
Vergiss es manchmal als Spieler auch einfach mich mal umzudrehen, ob von hinten jemand kommt. Das hatten wir nämlich mit einer erstaunlichen Häufigkeit, dass die gerade so 3 Züge vorausdenken wollten und dann kam von hinten der Gegner und der Ball
war weg. Genau, der Ball war weg, der Klassiker. Oder man haut daneben, man hat den Ball schon im Tor gesehen, sucht sich die Ecke aus und dann ist der Ball aber nicht mehr da, wo man ihn vermutet hat, weil man nachdenkt.
Aber das ist dann doch eigentlich im Grunde, dass das Denken noch nicht in den Körper gefahren ist, gewissermaßen, oder? Also ich fange jetzt nicht an, Bergsholz Croissant zu referieren, aber das ist da so eine These.
Aber es ist zu langsam. Ja. Also die Intuition ist schneller. Also das ist ja das, was die immer verklausulieren mit wir müssen Automatismen schaffen. Und die sozusagen die Sportreporter-Logik ist, Automatismen kann ich nur schaffen mit Leuten, mit den 11 Leuten, die immer spielen. Deswegen wird ja immer auf dieser Stammspielergeschichte rumgeritten. Und das, glaube ich, zeichnet gute Mannschaften aus, dass sie über einen Kader verfügen, wo das eben nicht nur die 11 können. Und wenn sie von den 4 verletzen, ist scheiße. Sondern dass das alle können. Dass alle eine Vorstellung haben, wie sie sich in diese Idee von Fußball reinbringen. Aber, und da gebe ich Oke recht und auch Bohnekamp haben wir gar nicht getrunken. Bornemann, natürlich weiß ich, wie der heißt. Ich weiß jetzt ab jetzt immer, wie unsere Sportchefs heißen. Da hat Bornemann natürlich auch recht. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen und schon gar nicht, wenn irgendwie nur die Hälfte derer da sind, die da mitspannen sollen.
Aber nach wie vor ist zweite Liga Fußball der gewinnt, der die wenigsten Fehler macht. Nicht der den geilsten das Fußball spielt. Das war doch in der
ersten Liga genauso.
Ja, aber inzwischen ist so, gerade zweite Liga, du kannst einen Anti-Fußball spielen, Hauptsache du machst hinten keinen Fehler und hältst die Null. Und deswegen ist der zweite Liga Fußball, finde ich, auch weitgehend unansehnlich gewesen, wie ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ja, irgendwie Punk statt Jazz. Ne? Ja, eher Punk statt Jazz, Straßenkampf statt Jazz. Noch schlimmer dritte Liga oder Regionalliga. Aber die Sache ist die, du kannst natürlich leisten, du brauchst Zeit, aber irgendwann tickt die Uhr. Und was machst du, wenn du im Februar dastehst mit 17 Punkten?
Ich habe nochmal so eine andere Frage, weil ich finde dieses Thema Liebe, ich will da einfach wieder hindringen, nicht, dass wir in unser übliches Genörgel verfallen. So. Und ist es denn irgendwie so, wenn du quasi versuchst, Menschen deiner Idee von etwas anzupassen, hat das noch was mit Verliebtsein zu tun?
Es gibt verschiedene Arten der Liebe. Das ist ein weites Feld jetzt.
Ja, dann sag doch mal, was du dazu denkst, anstatt ein weites Feld zu behaupten.
Liebe ist ein schwieriges Thema. Da sage ich erstmal gar nichts zu.
Warum?
Das ist mir zu kompliziert.
Naja, die Frage wäre ja auch, also ich versuche gerade mir vorzustellen, wie zwischen unserem Sportchef Jos Luhukay und Christopher Buchtmann Oxytocin entsteht. Also wie das dein das Bindungshormon, das sozusagen ausgeschüttet wird, wenn du dich verliebst oder auch
das ist aber jetzt eine sehr verdinglichende Sicht der Dinge.
Nein, also für mich ist sozusagen steht dieses, also dieses Hormon wird ja ausgeschüttet, wenn du dich verliebst. So, oder wenn du liebst.
Ja, aber das hat auch Luke gegenüber seiner Mannschaft behauptet, oder? Ja, und ehrlich gesagt, in diesem, anders als andere Mannschaften, die wir schon auf dem Platz hatten, habe ich auch ein gewisses Verständnis, weil ich, auch wie wenn ich noch so frustriert bin, bin ich nie so da, oh Gott, was für Volltrottel oder so aus dem Stadion gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Problem habe, dass meine emotionale Bindung zu der Mannschaft nicht da wäre. Ich bin nun auch nicht Trainer und gucke nur zu und aber egal, das habe ich im Moment überhaupt nicht. Das hatte ich in anderen Phasen auch ganz stark.
Aber letztes Jahr hatte ich das, schon relativ lange nicht mehr.
Also ich habe es im Moment am wenigsten seit Jahren, muss ich sagen. Ich merke das nur daran, dass ich zum Beispiel im Alter lieber St. Pauli-Klamotten trage als noch vor einem Jahr. Also ich trage die anders auf, ich empfinde die anders, wenn ich sie gerade anziehe. Und sowas hat, finde ich, glaube ich, also sowas ist ja Ausdruck von Liebe. Du ziehst was an, was nach jemandem riecht, den du magst oder so.
Das stimmt, ich trage gerade meinen alten Pulli. Aus der Erstligasaison, mein Treuer, den schwarzen, stinketreuer.
Ja, aber das sind doch so Zeichen, dass da irgendwas auch nicht ganz falsch ist. Ja, also darum geht es mir eigentlich. Also weil lästern kann man mit wirklich genug und unaufhörlich.
Aber du hattest ja eine richtige Frage gestellt. Also hat das mit Liebe zu tun, wenn ich jemanden dazu bringen will, meine Idee von Fußball? Das ist ja genau mein Punkt. Das sozusagen.
Das ist die Botschaft hier gerade an Herrn Luhukay,
den ich ja
sehr schätze, aber vielleicht erzählt sie mir jemand, worüber wir hier reden.
Das heißt doch, im Grunde muss man es loslösen, rein vom Ergebnis und von der Tabelle hin zu dem Weg, den wir gehen wollen, der ja anscheinend der richtige Weg ist und auch schön Fußball zeitigt, der aber noch nicht die Ergebnisse zeitigt, wie du auch sagst,
es dauert noch etwas. Das ist ganz einfach, man muss ja auch nicht verliebt sein, wir überhöhen ja auch immer gerne.
Dann ist das ja eigentlich dann ein Weg der Liebe, die wir gehen und das dauert dann einfach nur mal.
Ja, aber tatsächlich darf ich da noch mal ganz kurz dazu sagen, dass ich fühle mich da wirklich gerade ambivalent, also gerade bei Jos Luhukay. Ich nehme ihm, also ich würde ihm das genauso gerne glauben, wie du ihm das glauben möchtest, Christian. Aber ich bin noch nicht so weit, weil ich die Vermutung habe, dass Jos Luhukay zu einer Art Manager gehört, die eben nicht über darüber versuchen zu managen, dass sie in ihrem Team die Bindung schaffen, die, also die emotionale Bindung, dass aus den 34 eine Idee entsteht, wie sie St. Paulis Fußball spielen wollen, sondern er hat eine Idee und die will er denen beibringen. Und er hat eine Erwartung und die möchte er von ihnen erfüllt haben. Und das ist was vollkommen anderes, als 34 Personen zu nehmen und zu versuchen, dass die sich in eine Idee verlieben.
Komplett anders. Aber man kann ja auch davon ausgehen, ich meine, Herr Luhukay hat ja auch gemerkt, dass seine Bilanz im Moment nicht so dolle ist.
Du meinst, also, dass er das gelernt hat
und antizipiert. Wir haben ja alle auch immer mal so eine Situation im Leben, also jeder auf dieses Erdenleben hier lebt. Wir hätten am Anfang nicht über so komische religiöse Themen reden dürfen. Ich bin sprachlich gerade etwas
abgedriftet. Schwalm steht und der gute Hirte.
Es kann ja auch tatsächlich sein, dass der hier gerade irgendwie auch einen Lernprozess durchmacht, weil das ist ja nicht seine erste erfolglose Station in den letzten Jahren. Also in Stuttgart ist er einfach so abgehauen. Ich glaube, in England hat es überhaupt nicht funktioniert. Und der wird da jetzt ja auch sitzen, vermute ich, und nicht etwa sagen, mein Plan ist richtig, die Jungs sind so doof, dann würde der sowas nicht dem Kicker erzählen. Und
da waren es 10 Spiele in Folge nicht gewonnen.
Naja, also der wird sich ja auch seine Fragen stellen und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass das irgendwie so ein Schritt ist, der jetzt gerade mal für ihn ansteht, vom Plan bei den Menschen zu landen und weil man ja weiter dieses Gefühl, er könnte es. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der so ein halb soziopathischer Kalkültyp ist oder so. So wirkt der zumindest nicht auf mich.
Und das stimmt, er strahlt Er strahlt auf jeden Fall etwas aus, was Respekt abnötigt.
Aber der wirkt ja auch nicht, als sei nun irgendwie jede Empathie im Fremden.
Nee, genau, meine ich auch.
Und dann kann es ja sein, dass das vielleicht man irgendwie, manchmal muss man ja Atmosphären schaffen. Und selbst wenn wir hier so einen blöden, randständigen Podcast haben, den hinterher 500 Leute hören oder so, ist es ja tatsächlich so, wenn man sich immer darauf konzentriert, wo ist eigentlich jetzt die Lernaufgabe? Und was hat die vielleicht mit einem liebevollen Umgang miteinander zu tun und mit einem Umgang auch mit richtigen Menschen und nicht mit Ideen? Vielleicht ist das denn was, wo man hier irgendeinen Funken zündet, der andere Leute inspiriert, wenn sie mal irgendwie beim Kaffee sitzen oder sowas. Ein bisschen so kommt es mir gerade vor, zumindest wenn ich mir das alles da so angucke. Und das ist natürlich sehr hypothetisch und ich kenne weder Herrn Luhukay noch die Mannschaft. Aber das ist ja als so eine Folie, innerhalb derer man diskutiert, vielleicht eine Möglichkeit.
Ja, ist auch immer, sozusagen, das ist auch immer die Position, die wir einnehmen, ne? Also die von außen. Ich glaube auch, dass die von unseren Hörern geschätzt wird. Also erstens denjenigen, die diese Position auch haben, dass sie sagen, oh, guck mal, die drei unterhalten sich gerade über die Dinge, die mich auch interessieren. Aber, und das der Feedback kriege ich auch, dass das auch Leute im Verein, Funktionsträger hören, die sagen, ach, guck mal, so sehen das Leute, die nicht jeden Tag hier in diesem Betrieb rumhängen und
das ist nicht, dass wir hier nur wirklich gerade die zündenden Ideen haben, aber das ist zumindest eine Folie, innerhalb der man anders diskutiert, als wenn man Leute abmeiert und sich aufregt und frustriert ist und deswegen dachte ich gerade, vielleicht ist das gar nicht so schlecht.
Ja, aber das.
Aber warum findest du Liebe so kompliziert, Markus?
Sie kann ganz einfach sein, aber auch sehr kompliziert. Hat eben mit Erfolg zu tun, ne?
Ja, die Liebe an sich ist relativ einfach, aber ihre Implikationen können ja durchaus Leben durcheinander bringen.
Es gibt ja ganz viele Arten von Liebe. Romantische Liebe, selbstlose Liebe, aufopferungsvolle Liebe.
Selbstliebe.
Karitative Liebe, Selbstliebe. Aber ein sehr schönes Buch für dich darüber. Also sehr schöne verschiedene Arten der Liebe. Betrachtung über Liebe. Also über welche Liebe reden wir dann? Da kann ich auch die Liebe sein, dass jemand mir folgt, dass jemand meine Ideen annimmt, dass ich ergötzt darüber bin, wie sich andere darüber versuchen, meine Ideen anzunehmen. Das kann ja auch Liebe sein, wenn ich sage, es ist ein folgsames Kind, ich liebe mein Kind. Rede ich darüber von der Liebe eines Kindes zu seiner Mutter, die Liebe eines Vaters zu seiner Familie, die Liebe eines Konzernchefs zu seinen Mitarbeitern.
Oh, naja. Also in die Kunst des Liebens Liebe von Erich Fromm, da hat er ja eher so die These, dass es quasi eine Unterschied zwischen zwischen Markt- und Verwertungszusammenhängen und tatsächlich Liebe als bejahendes Verhältnis zu einem anderen Menschen gibt. Und das ist ja tatsächlich irgendwie, dass es eben zum einen diese ganzen marktförmigen Check-ups gibt, wie ist auch mein eigener Marktwert, wenn ich jetzt ausgehe und möglichst viele Typen mich nett anlächeln und so weiter und man eher sich quasi in so einen
jetzt könnte ich ja ganz böse werden. Also man könnte sagen, der Jos, der liebt seine Mannschaft, der hat ein bejahendes Verhältnis zu seiner Mannschaft, was aber auch daran liegt, dass er nicht mehr der attraktivste im Markt ist. Bin ich böse.
Ja, so ein bisschen böse war das wirklich. Ja. So, gerade wenn man sich einen Östigard
Ja, das war jetzt weniger die, aber St. Pauli ist zweite Liga, wir sind kein Erstliga-Club. Sorry. Also wenn ich jetzt Karriere machen will als Trainer, dann ist St. Pauli nicht die erste Station.
Aber ihr merkt schon, wir sind ratzfatz von der Liebe bei der Attraktivität gelandet. Ne?
Denn vor allem ist Markus gerade mehr auf den Verwertungszusammenhang als auf die Bejahung einer anderen Person
eingestiegen. Ja, da hast du ja gebracht. Da hatten wir auch diese Woche die Meldung, dass unser Flügelflitzer.
Haben wir den Flügelflitzer
so gut? Wir hatten ihn zwei Spiele lang, drei Spiele lang.
Conte, meinst du?
Conte pokert jetzt einen neuen Vertrag. Er hat ja. Sommer läuft der Vertrag aus und da wurde direkt dann kolportiert über die Presse, Leverkusen mindestens, wenn nicht Dortmund, Bayern sind an ihm interessiert, bla bla bla. Aber man könnte sich auch da vorstellen, dass man noch mit St. Pauli verlängert. Was ist das für eine Liebe? Da geht es um Verwertung.
Ja, aber macht nicht dann doch irgendwie den FC St. Pauli aus, dass da noch immer irgendeine andere Ebene eben auch noch Rolle spielt? Ich würde das schon behaupten.
Ich glaube auch,
dass das bei vielen Spielern so ist. Sonst wären wir doch Bayern-Fans oder Leverkusen.
Ja, aber ich sage, das Frustrierende ist doch eigentlich, dass so eine Situation, da ist jemand da, der kommt aus der Jugend des FC St. Pauli, der macht mal zwei, drei gute Spiele, wo er echt klasse gespielt hat, dann wird er verletzt und das reicht dann aus hier, um einen dicken Macker zu machen. Und dem Verein Ansprüche gegenüber zu artikulieren. Dass
der andere Vereins und unsere Lieben ausspannt, sozusagen.
Ja. Also von daher frage ich mich auch, wie du eigentlich, weil immer auf diesen Leihspielern kritisiert wird, wie du in diesem ganzen Kommerzfußball, wie er läuft, wie schaffst du es eigentlich? Ich meine, es ist schon sensationell, dass wir Leute wie Kalla dabei haben, wie Sobota, Leute, die seit Jahren ihre Haut hinhalten für den FC St. Pauli, die auch anderswo hätten vielleicht spielen können, vielleicht auch nicht, aber die sind auch vereinstreu eigentlich auszeichnet.
Das ist übrigens schön, dass du das sagst, weil das wird ja unserem Präsidenten gerne auch immer vorgehalten. Also, dass eben seit Hoke Präsident ist, ganz, ganz viele Stammpositionen sozusagen immer weiter vererbt worden sind, ohne dass da mal ein Umschwung, neues Blut, bla 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 passiert ist. Das empfinde ich nämlich auch als liebenswert an unserem Verein. Das ist das hier langfristige Beziehungen mit Menschen wie Philipp Ziereis, mit Chris Avivor, mit Jan-Philipp Kaller.
Mit Christopher Buchtmann.
Christopher Buchtmann, ja. Ich meine, ich hätte ganz, ganz wenig zu meckern gehabt, wenn die den vor 3 Jahren schon verliehen hätten.
Der jetzt heiratet. Eine Frau.
Hat er jetzt Zeit? Diese Verletzungspause, heiratet er?
Herzlichen Glückwunsch übrigens. Ich wünsche euch alles gut.
Ja, die haben sich verlobt in Timmendorf, ne? Und nicht in Strande. Da ist er mir ja mal entgegengekommen. Ich glaube, mit derselben Frau. Also die kennen sich schon ein paar Tage.
Und Himmelmann wird Trauzeuge.
Was wären denn die Liebeslieder, die dir jetzt einfallen? Wir hatten im letzten Jahr hier, als wir uns mit Jägermeister hier weggeschossen haben, tatsächlich irgendwie eine Zuordnung der jeweiligen Spieler zu den Songs gemacht. Aber wir können jetzt ja mal ganz generell sagen, was über so diese üblichen blöden Punkrock-Klassiker, wobei ich ja das mit den Antifa-Hooligans immer wieder gut finde, hinaus tatsächlich auch so Lieder sind, die uns zu diesem Verein vielleicht einfallen, die jetzt gar nichts mit der üblichen Musikkultur rund um den FC St. Pauli zu tun haben. Was wären das bei dir zum Beispiel? Also wenn es sowas gibt, ich weiß ja nicht.
Was Liebeslieder?
Ja.
Der Klassiker ist natürlich Love Will Tear Us Apart.
Echt?
Ja.
Das denkst du bei mir zu St. Pauli? So einen suizidalen...
Ja, das ist ein sehr... er hatte
ich
meine,
ich liebe diesen Song, aber ich würde ehrlich gesagt bei FC St. Pauli nicht drauf kommen.
Na, so meinst du das jetzt? Also welcher Liebessong würde den FC St. Pauli ja...
Erik, du musst es für Willi gerade mal mitschreiben, die Songs.
Ja, die muss er sich anhören und dann muss raus.
Aber Love It Here's a Party, ich meine, ist das wirklich im Grunde, das stimmt doch auch gar nicht. Ich meine, wir sind nun mit dem Verein immer wieder abgestiegen, haben schreckliche Zeiten gehabt, aber es hat einen doch nicht zerrissen. Das stimmt doch gar nicht. Also ich das finde ich übrigens ist anders als bei anderen Vereinen, dass man zwar auch fürchterlich verzweifelt, aber zerrissen doch eigentlich nicht, oder?
Nein, es war auch eher jetzt mein Gemütszustand, hast du angesprochen. Du meinst, dass jetzt praktisch mal für was der FC St. Pauli stehen würde.
Nee, ich meine ja auch wieder dich hier.
Ich bin jetzt ja hier. Ich weiß jetzt ja nicht, was ich jetzt persönlich...
Ja, du bist doch hier persönlich.
Ach Gott, Leute, was fällt mir am FC St. Pauli ein? Also was... Also er hat ja auch etwas, das Herz von St. Pauli, er ist ja sozusagen, hat ja auch seine Ecken und Kanten. Also eigentlich kann diesen Verein ja auch nichts erschüttern. Also er ist schon sehr robust.
Auf eine ganz merkwürdige Art schon, ne?
Ja.
Und das ist gut. Hier so. Kommt zum Beispiel, ich kann ja mal sagen, was mir so einfällt, was so atypisch ist, dass sich da sowieso wieder alle beschweren wahrscheinlich. Aber zum Beispiel das Stralsand, Sondheim, nee, nicht Sondheim, wie heißt der andere? Bernstein. There's a place for us. Ist für mich so ein Ding, weil ich tatsächlich irgendwie finde, dass das irgendwie, also diese Utopie, die in diesem Lied sich zeigt, Somewhere, also There's a Place for Us, ist ja tatsächlich irgendwie, man kann da eben auch hingehen, wenn man sich sonst ortlos fühlt.
Ja.
Also ich zumindest, wenn ich jetzt diese ganzen Regenbogenfahnen da sehe, die sehe ich halt nicht woanders oder wenn, glaube ich es auch nicht. Diese erste Place for Us ist ja im Grunde genommen auch irgendwie so ein Raum tatsächlich irgendwie für die Leute, die vielleicht sonst auch keinen in dieser Gesellschaft haben. Und das ist natürlich auch teilweise Masche, aber ich finde, in einer bestimmten Hinsicht ist es auch nicht nur falsch, wenn ich mir angucke, wer sich danach so alles vor der Domschenke da alleine versammelt. Und das ist ein Lied, was mir sofort
einfällt. Also St. Pauli ist, Gott sei Dank, war auch immer für mich ein offenes Konzept. Ne? Es ist ein offener Ort und was ihn auch vom HSV unterscheidet, der für mich immer geschlossen war. Aber St. Pauli ist offen.
Da würde ich ja nicht sagen, there's a place for me. Und entsprechend die there's a place for us habe ich immer als so eine Möglichkeitshymne der Koexistenz sehr unterschiedlicher Leute, die alle sein dürfen, was ganz viel mit Liebe zu tun hat. Und das ist so ein Lied. Oder auch Come into my life, I have got so much love
to give you,
weil so kam so der ja in mein Leben, dieser Verein. Ich habe das ja gar nicht entschieden. Ich war da irgendwann und das war auch so ein Empfangen von etwas. Also was so auf einen zukam, also ich weiß nicht, wie man das anders, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also das war jetzt gar nicht so, oh Gott, ich nehme mir jetzt immer vor, ich werde St. Pauli finden, ich gehe da jetzt immer hin, sondern das kam so auf mich zu und hat irgendwie so eine Liebesbereitschaft in mir auch mobilisiert und das ist ja eigentlich, come into my life, I've got so much love to show you. Also und das ist so ein Lied, was mir da einfällt, jetzt halte ich ihr dran.
Ja, ich habe ein Lied, das verbinde ich auch immer mit einer Filmszene, obwohl ich das Lied vorher schon umwerfend fand. Also es gibt ja so Lieder, wenn die anfangen, dann wirst du irgendwo weggeholt. Und mir geht das bei dem Lied Your Love Keeps Lifting Me Higher von Jackie Wilson so. Also die Szene ist aus Ghostbusters 2, wenn ich mich nicht irre.
Den Film, den ich nicht kenne.
Den Film, den du nicht kennst.
Auch nicht, aber wann empfindest du es im Stadion?
Das hat dieses Lied hat zwei Auswirkungen. Das eine ist, dass es ist als Hymne gebaut. Also im Grunde genommen könnte man das im Stadion singen. Also es ist auch sozusagen, kann auch geschrien werden, es kann auch ganz leise gesungen werden. Es ist ein und ist einfach für mich eines der Songs, die von ganz, ganz, ganz unten kommen und in der Lage sind, Gefühle herauszubringen aus dem Körper. Also dieser Song zieht einfach. Also zieht Gefühl heraus und will es herausschreien und machen. Das passt.
Fällt dir noch einmal ein?
Nee, also alles, was ich jetzt sage, wird gegen mich verwendet. Dann lieber nicht.
Das stimmt doch gar nicht.
Nein, das ist mir wir alles so.
Dich, Markus.
Nein, aber so an also, wo ich mir so Sachen denke.
Obwohl ja auch Verhaften mit Liebe zu tun hat.
Verhaften?
Kann. Ja, sie sind verhaftet. Alles, was sie jetzt sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Sie sind Wir sind in sie verliebt, Markus. Alles, was du sagst, kann dich gegen dich verwendet werden.
Aber das, was du sagst, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, dieses auch Depeche Mode, Just Can't Get Enough, ne? Das ist kein Liebeslied, aber das ist ja alles noch dieses Depeche Mode, dieses Vince Gore, Depeche Mode. Und ich, da kommt mir auch dann so, wie heißt das, Perlamour, das Projekt von Vince Gore.
Perlamour. Du meinst doch aber
Erasure. Ja, Erasure, ne? Ja, ist ja Vince Clark.
Die habe ich tatsächlich mal auf dem... auf der Pride, also ja, im CSD in genau. Köln auf der ja. Bühne
und gesehen. Und das verstehst du, diese Kraft, diese Energie eigentlich, die kannst du im positiven Moment nach außen produzieren, finde ich.
Das stimmt. Ja. Oh, l'amour. Ja, das stimmt auch, weil er ist fast so ein bisschen so ein Hauch von Prostitution. Also na gut, das kennst du auch tatsächlich jetzt bei irgendeinem Bordell am Eingang und irgendwie ist das ja nun auch immer noch so.
Wir haben heute Themen hier, schon wieder Schwarmstedt.
Das ist etwas absurd, dass du als Hamburger in Schwarmstedt denkst, wenn es um Rotlichtbezirke geht.
Ist das eigentlich Schwarm? Ich verstehe euch gar nicht die ganze Zeit. Schwarm oder Schwalmstedt?
Schwarm. Also Schwarmstedt. Da haben tatsächlich Scorpions immer noch ihr Studio meines Wissens.
Die Scorpions.
An der Aller ist das.
Allertal.
Mit wem habe ich denn mich gerade vor kurzem über die Scorpions unterhalten? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
Klaus Meine.
Ja, Klaus Meine.
Die wir immer vor unserer Garage weggescheucht haben, weil die da ihr Auto geparkt haben, wenn sie in der Robert-Koch-Schule geprobt haben. Im Theatersaal, wo auch die Landesbühne Hannover aufgetreten ist und zum Beispiel Warten auf Godot habe ich erstmals an dem Ort gesehen, wo gleichzeitig die Scorpions ihren Übungsraum hatten. Was ein Satz. Das war in Langenhagen, ja. Aber wir sind ein bisschen weg vom Thema, weil ich finde, Scorpions und Liebe ist jetzt nicht das, was ich zumindest miteinander verbinden würde.
Nee, da wären wir auch wieder bei Hannover 96. Und ich
weiß gar nicht, das wirklich, die waren ja eher auf Eishockey. Es gab ja sogar
Eishockey-Mannschaft, die Scorpions. Jetzt weiß ich, wie ich drauf kam. Jetzt weiß ich es übrigens auch wieder. Der neue Trikotsponsor von West Ham United.
Durex.
Was?
Ist das Durex oder irgendeine Rundumarke?
Iron Maiden.
Ach, Iron Maiden.
Iron Maiden ist Trikotsponsor, Hauptsponsor, so wie bei uns Kongstar von West Ham United. Und zwar haben die einfach gesagt, 1 und 1 ergibt 5. Also unsere Fans kaufen sofort Trikots von West Ham United und die verdienen sich dumm und dusselig. Das ist, glaube ich, die erste Produktionscharge innerhalb von 2-3 Minuten
Die Glocken rufen zum Gebet. Die Glocken rufen zum Gebet. Wir haben 9 Uhr.
Um 9 Uhr beten?
Die tägliche Leseohre.
Ja, das ist krass.
Sag mal, fettes Brot eigentlich irgendein Liebeslied? Ich kenne die so wenig.
Doch, die haben auch Liebeslieder. Also Martin würde uns bestimmt ein paar gute Liebeslieder nennen jetzt.
Ja, ich kenne die auch nicht so gut.
Leider, ich kann mich zum Beispiel an das Jein erinnern, was eigentlich ein geiler Song war, aber richtig ein Liebeslied war es ja auch nicht. Soll ich es jetzt lassen oder lass ich es
mal sein? Aber Max, du kommst vom Lied. Ich finde die Idee ja ganz interessant. Welche Gruppe könnte denn...
Ja, genau.
Deswegen komme ich doch auf Fettes Brot.
Aber
Fettes Brot würdest du sozusagen wirklich signifikant... Trikots des FC St. Pauli verkaufen mit
Fettes. Ganz verrückt, ihr seid zum wiederholten Mal tatsächlich von Liebe zur Vermarktung.
Ich komme zur Vermarktung. Ich sage jetzt, wir machen ein Rammstein St. Pauli Trikot. Das wird sich verkaufen. Und jetzt, um den Erik zu provozieren, wird die erste Tranche aber bösartig. Das bösartig
von Rammstein sehr gerne übrigens.
Ja, der kauft sich ein Rammstein St. Pauli Trikot. Und weißt du, es gibt dann einen Sondersatz, der wird dann schwarz produziert und auf den Markt gebracht mit den bösen Onkels drauf. Böse Onkel St. Pauli. Und der wird dann von einigen Leuten besonders gerne bestellt.
Nein, böse Onkels, bitte ja nun nicht. Das ist aber auch was für dich
anderes. Nein, das war
die Provokation. Ich bitte dich.
Dann wird die Provokation diese Woche auf dem Kiez macht böse Onkels.
Nee, darüber redet man noch nicht mal, Markus.
Doch, also das ist
so, nee,
das ist ein ernstes Thema.
Das ist
ein
ernstes. Aber das ist scheiße.
Das ist bei Markus immer so. In dem Moment, wo es ihm zu emotional, wo wir ihm zu nahe kommen.
Da muss er über die bösen Onkels reden, um nicht mehr über Liebe reden zu
haut müssen. Haut er einmal um sich, damit also er
nicht mehr über die Liebe reden. Wir können uns darauf einigen, die bösen Onkels sind das Gegenteil von Liebe.
Ja, die bösen Onkels sind das Gegenteil von Liebe und die werden, das Management der bösen Onkels wird dann die erste Tranche kapern und wird einfach schwarz draufgehen.
Nee, das würde auch überhaupt nicht funktionieren. Also sorry.
Zumal das ja eine wunderschöne Frage war, Markus.
Was glaubst du, wie viele Leute im Fancast von St. Pauli, die diese Arschbüse...
Lass uns lieber über Liebe als über diesen...
Tut mir leid, wir wollen jetzt über Bands.
Nein, wir wollen über Liebe reden, nicht über Bands.
Du willst nicht über Vermarktung reden?
Ja, warum denn auch? Ich meine, da reden wir doch den ganzen Tag drüber. Da verdienen wir doch eh alle
unser Geld. Er kommt jetzt mit Iron Maiden und West Ham United und wir haben gerade darüber gesprochen.
Und dann kam ich über Scorpions und Hannover 96, um das auch nochmal auszusprechen, weil das ist ja im
so,
Raum.
Und, da, so,
und jetzt ist die Frage, welche
Musikfans,
welche Musik passt zum FC St. Pauli?
Nee, nicht und zum da, FC St. Pauli, die Frage war bei dir.
Und da gibt es eine Blacklist, auf der auch garantiert die bösen Hosen oder wie die heißen, böse Onkel.
Nein, du stehen. Weißt ja ganz genau, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe. Erik, dazu muss ich jetzt mal ausholen. Dann musst du das mal anhören. Wir gehen auf den Kiez und die Clowns von dieser Gruppe haben ein großes Plakat gespannt.
Nee, das ist
auf
nicht Böse Onkels, das ist Freiwild.
Ja, ist der gleiche Scheiß.
Schlimm genug.
Ja. Das ist der gleiche Scheiß, aber
du nur fliegst mit Freiwild-T-Shirts bei uns aus dem Stadion und das ist
ja,
recht.
So, und diese Freiwild-Leute haben auf ein großes Plakat auf dem Kiez gemacht. Und da werden Konzerte angekündigt, die irgendwann im...
Dich triggert aber jetzt auch jeder blöde...
Kann ich mal, kann ich, Christian, das gehe ich, kann ich mal ausreden. Nur weil du jetzt nicht über Freiwild reden willst. Ich finde Freiwild in St. Pauli ein ernstes Thema. Gerade weil ich auf der Nord stehe. So, und dann hast du praktisch, wo es Leute gibt mit Freiwild-Tattoos, wenn du auch das nicht wahrnehmen willst. Die lieben vielleicht auch den St. Pauli. So, dann hast du auf, da hat das Freiwild-Management...
Ja, das ist ein guter Twist.
Das Freiwild...
Naja, wie man es nimmt.
Also. Kann ich jetzt mal ausreden? Da hat Freiwild ein Riesenplakat, kündigt dort Konzerte an, die irgendwann im Sommer oder Spätsommer sind in Deutschland, aber nirgendwo in Norddeutschland. Nirgendwo. Und es ist eine reine Provokation. Es ist eine reine Provokation des Managements, weil sie genau wissen, damit können sie bei Leuten wie Erik, der ging auch direkt hoch die Kamera, direkt hier für den Blog hier.
Oh, bei Leuten wie dir, du das natürlich erstmal sofort in diesen Podcast
nein,
mit einbaust.
Du
darfst gerne ausreden.
Nein.
Red doch aus.
Natürlich bin ich frei, ich bin auch frei, in diesem Podcast zu reden, was ich will. So, wir haben doch hier in Deutschland noch Meinungsfreiheit. Kann doch sagen, was ich will hier. Oh Gott. So, und genau.
Nö, ich bin total gegen Meinungsfreiheit.
Nee, kannst du sagen, was du willst, kannst du auch sagen. Jedenfalls ist der Punkt hier, dass du St. Pauli eine Projektionsfläche ist für einige Dinge, die nicht so schön sind. Und wenn du das, die Kommerzialisierung so vorantreiben würdest, ist halt ein ganz bitterer Joke. Das ist halt ganz satirisch, ist eher ein Joker-Joke. Dass wenn du zum Beispiel sagen würdest, wir nehmen jetzt plötzlich Rammstein auf ein St. Pauli-Trikot und das würde ich auch super verkaufen in der Welt. Das ist ein Weg.
Ist doch nicht Freiwild.
Das habe ich nicht gesagt. Also der Joke war, du verstehst meinen Witz nicht. Das ist das Problem.
Der ist aber auch nicht lustig.
Nein, der ist auch nicht witzig. Dieser Witz ist sehr gallig. Dieser Witz ist nicht schön. Das ist auch kein guter Witz. Das ist kein schöner Witz. Das ist ein bitterer Witz. Aber du hast in Norddeutschland ganz viele Freiwild-Fans. Und da sind sehr viele Sympathisanten vom FC St. Pauli dabei. Die haben wir auch mit dabei. So, und das ist auch eine Frage. Du kannst sehr viel über gegen Homophobie und alles Mögliche reden. Du hast diese Freiwild-Leute immer im Tross. Und mit dem werden wir uns ein Leben lang auseinandersetzen müssen. Und deswegen fällt es mir auch dann schwer zu sagen, Liebe und so weiter, alles schön und gut, wenn ich mir die Realität manchmal rauf und rängen anschaue. Da ist St. Pauli kein anderer, also einige Teile auch nicht anders als anderswo.
Was ist jetzt dein Schluss daraus?
Mein Schluss war darauf, wenn man diese Gedankenspiele macht, man auch einen ganz tief sarkastischen Witz zu machen, der nach hinten losgehen kann.
Ne? Die Frage ist ja, selbst wenn es diese Leute da gibt, was ja tatsächlich auszuschließen sind, Leute, die auf der Gegengerade stehen, sind ja oft nicht mehr länger bereit, da noch zu stehen, also nicht nur auf der Nord, auf der Haupt gibt es dieses Problem nicht, also da, wo ich bin zumindest.
Du sitzt im Establishment, Christian. Du sitzt im Establishment.
Ob das nun das Establishment da um mich herum ist, wage ich doch zu bezweifeln.
Ja, der Teil der
Ehrenratsvorsitzende sitzt sozusagen.
Ja. Das ist das Establishment.
Das ist St. Pauli.
Du sitzt im St. Pauli Establishment. Weil Erik und ich sitzen wirklich hier beim Volk.
Wir stehen ja auch.
Wir stehen beim Volk.
Unter dem Volk.
Das ist natürlich jetzt der billigste rhetorische Trick überhaupt, jemand anders ins Establishment zu behaupten, der zudem auch noch schwul ist, um sich dann als Hetero aufzubäumen und mit Freiwill die Meinungsfreiheit zu verteidigen.
Du verstehst nicht die Agitation des Freiwild-Marketings.
Doch, darauf reagierst
du. Nein, die hast du nicht verstanden.
Doch.
Nein, dann empör dich doch dagegen.
Nein, eben nicht. Mir sind die einfach scheißegal. Und je mehr man sich auf die bezieht, auf ihre Triggerei, desto mehr fördert man sie. Die sind mir doch egal. Ich rede doch lieber über Liebe als über Freiwild, weil die verschwinden auch nicht dadurch, dass ich mich über sie empöre.
Erik, du hast dich darüber empört.
Ja, ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage, nämlich...
Denk nicht ab, du hast dich darüber empört.
Nö, ich schließe das jetzt ab, weil ich im Grunde...
Nenn mich Kosmopolit.
Er war der Erste, der hat sich die Kamera rausgeholt und direkt hier auf seinen Blog gehauen, um die Leute zu mobilisieren.
Ich war der Erste.
Ja, du warst der Erste.
Aber es geht doch auch gar nicht darum...
Clickbaiting.
Ich sage ja, in dem Moment, wo man über Liebe redet...
Ich bin auch erstaunt gerade. Das ist so. Ich komme ja aus so einer Psychoanalytiker-Familie.
Aber ich glaube, was Markus meint, das ist natürlich auch eine, also wenn die Provokation so gemeint war, dann ist sie auch, finde ich sie auch ganz gut, weil du nämlich auch mal sowas Ähnliches gesagt hast. Du hast gesagt, im Grunde genommen müssten wir im Stadion mal wieder was machen, was die Leute, die auf ihren Junggesellenabschied ins Stadion kommen, nicht mögen.
Ja.
Und das hat ja einen schönen Twist.
Also, aber übrigens nicht.
Nee, genau.
Das mögen die in der Regel, diese Junggesellenabschiede.
Ja, genau, das meine ich ja, genau. Also was kann unsere Liebe zu unserem Verein bewirken, also welche Formen kann das annehmen, dass genau diese Zustände, die wir ja als unerträglich empfinden, dass wir irgendwie mit Freiwild-Fans auf der Nord stehen, also ich finde das unerträglich, ich möchte sie ja nicht haben.
Ich will noch einen Gin darauf hin.
Ich mache die auch gleich ein. Darf ich kurz in die Küche gehen, ohne dass sie übereinander
hängen? Nein, führ doch erstmal deinen Gedanken aus. Also wir fallen nie wirklich mehr. Aber das war natürlich eben systematisch genau diese ganzen Pedale gerade treten.
Aber wir können gerne mal
das tauchen. Ist aber die Frage, bitte. Ich gehe jetzt in die Küche, mache euch beiden noch einen Gin.
Aber führ doch erstmal deinen Gedanken zu Ende.
Der Gedanke war, wie machen wir sozusagen den FC St. Pauli für uns lecker und für die Leute, die wir nicht im Stadion haben wollen, also die sich nicht in das verlieben können, in das wir uns verliebt haben und das wir ja konstitutionell geschaffen haben. Wir haben also alle Mitglieder des FC St. Pauli haben sich auf etwas geeinigt. Und das, auf das wir uns geeinigt haben, möchte sich ja manifestieren im Stadion und drumherum. Und wie kann sich das manifestieren, sodass es für uns lecker ist, um mal mit dem holländischen Begriff zu operieren, und für die ungenießbar. Denn wir sind im Moment genießbar. Das ist ja die Provokation von
jetzt
Markus.
Wer von uns beiden ist jetzt genießbar? Er oder ich? Für die?
Ich natürlich.
Naja, ich meine, es ist tatsächlich, wenn du die ganze Zeit über irgendwelche schwulen Themen, kitschige Musiken und unmännliches Verhalten redest, machst du dich zumindest ungenießbarer, als wenn du auf Provokationen anspringst, die den ganzen Tag überall auf dieser Welt raushängen, auf das irgendjemand sich darüber aufregt, auf dass sie dann die Meinungsfreiheit verteidigen. Das ist ja so deren...
Ich mache euch jetzt einen Gin, ihr müsst miteinander sprechen.
Komm, sag was, Markus.
Was soll ich denn sagen? Ich bin sprachlos.
Worüber?
Ich spreche nur für mich.
Ja,
ich suche gerade nach Gruppen für St. Pauli.
Lass uns lieber wieder über Liebe reden irgendwie, weil das halte ich ehrlich gesagt für die beste Methode, um quasi auch Trickerei durch irgendwelche Freiwildplakate und ich glaube ja, dass es diese Menschen da auf der Nord tatsächlich gibt. Ich habe die da bei mir im Establishment zum Glück nicht um mich rum, aber Ich glaube, dass Erik da recht hat und ich glaube tatsächlich gar nicht, dass der Weg die permanente Empörung ist, sondern einfach so massive Gegenästhetiken permanent zu programmieren, dass die sich einfach nicht mehr wohlfühlen.
Ja gut, da musst du eine andere Kultur wählen und diese Kultur ist ja, haben wir ja schon seit ein, zwei, drei Jahren vorgeschlagen. Thema Stadionmusik sind wir, glaube ich, auch nicht so weit weitergekommen, oder?
Doch. Also es lief zum, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, welchem Spiel das war, lief auf einmal Yes, the only way is up. Und was so eine klassische Acid-Hymne der späten 80er war, als hier so Acid-mäßig irgendwie im Opera House zum Beispiel getanzt
wurde. Gut, okay, aber es ist ja die Ausnahme, wenn sowas läuft, ne? Ist toll, dass es läuft.
Ich habe mich da total darüber gefreut, das war, glaube ich, das Pokalspiel gegen Frankfurt. Und ich erinnere mich noch darüber, wie ich im Tom's Perstal, das war irgendwie so eine, die gibt es auch noch, die Kneipe, aber die war früher noch ein bisschen anders, wo man auch so hinging, bevor man zum Beispiel ins Opera House auf Acid-Partys gegangen ist, wo ich mit meinem damaligen Kumpel Peter dann die ganze Zeit zu The Only Way Is Up rumgedanced habe. Und ich glaube schon, dass das so Methoden sind, tatsächlich, wenn man auch so ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht in so das, was man früher Deppentechno nannte, so abdriftet, sondern es muss alles so richtig schön schwul sein, es muss alles so richtig schön weiblich sein. Und es muss irgendwie aber sowas von Black Culture triefen, dass die Freiwild-Fans dann ihren Pseudo-Rock irgendwie sich sonst wo irgendwie anhören können. Ich glaube, das ist immer noch ein Ziel, was auch weiterhin gilt, behaupte ich jetzt mal, These. Und das hat komischerweise, wenn dann irgendwie Herr Luhukay sagt, wie verliebt er in seine Mannschaft ist und auf einmal in so ein Wording geht, finde ich persönlich, macht er da auch in der Hinsicht übrigens genau das richtige Zeichen. Also weil ich glaube, bis heute, auch wenn es natürlich jetzt auch tatsächlich auch in schwulen Szenen jede Menge Rassismus gibt und der unerträgliche Pride-Slogan in Köln sogar sein wird, Einigkeit und Recht und Freiheit, und auf einmal irgendwelche Leute irgendwie, Homonationalismus ist ja mittlerweile auch so ein Thema, nun ausgerechnet in Köln anfangen zu sagen, da sollten ja mal alle schwuppen, nun statt irgendwie Erasure oder Moore und was die sonst so alles Schönes gesungen haben, die Nationalhymne singen irgendwie, was natürlich total nach hinten losgeht, aber auch eine gewisse Tradition leider hat, glaube ich tatsächlich irgendwie, dass im Grunde genommen alles, was irgendwie unmännlich verliebt zwischen Männern, zwischen Frauen und so weiter und immer wieder Black Music ohne Ende und von mir aus die ganze Zeit Ornette Coleman, dann bleiben auch die Freiwild-Leute weg, glaube ich. Aus einem Vortrag gerade, ne? Der Gin wirkt.
Das glaube ich aber auch. Also ich habe nur den Schluss mitgekriegt, aber da bin ich mir sicher. Wir hatten ja, als wir St. Pauli zerstört haben, haben wir ja zumindest abwechselnd mit den Einlaufkindern auch Einlauf-Drag-Queens uns vorgestellt. Die aber nicht sozusagen im Sinne einer Revue für Freiwild-Fans.
Oder auch nicht im Sinne eines Pro-7-Programms.
Genau, sondern im Sinne eines Empowerments sagen, das ist hier unser Spielfeld und auf dem spielen wir.
Ja. Und von daher wäre im Grunde genommen tatsächlich fast irgendwie das Motto, was aber ja auch in JHV-Beschlüssen sich mittlerweile manifestiert, der FC St. Pauli muss noch viel weiblicher werden wahrscheinlich. Schlicht und ergreifend. Da kommen selbst, auf irgendeine Art.
So wie der Museumsvorstand. Ich hab Christian Nagel gesagt, Christian, ihr braucht auch mal eine Frau dabei.
Christoph Nagel.
Christoph. Und Christoph Nagel. Christoph, ja, es kommt ja keine. Das war nach der Wahl des neuen alten Vorstands, der seit 10 Jahren der neue alte gleiche Vorstand ist.
Naja, da wird halt musealisiert und wir überlegen uns hier gerade in unserem fortschreitenden Alter bei Gin, wie denn bitte eine Zukunft, die alle Freiwild-Fans abschreckt, weil Liebe viel schöner als Freiwild ist, aussehen könnte.
Ja, ich sag lieber nichts, ich bin wieder negativ, sonst sage ich was Böses über den Museumsverein.
Nee, da würden mir jetzt auch ganz viele Sachen einfallen. Ich frage mich, das ändert da nur auch nichts, ne?
Ich wollte auch gerade sagen, Christian beschränkt sich gerade selber, weil er möchte im Thema vorankommen. Das finde ich übrigens
dann mach ganz Liebe. Gut. Mach Liebe.
Ich möchte auch.
Mach es, Otze. Mach Liebe.
Ja. Ich meine, verbal tue ich das doch hier die ganze Zeit. Und hier wäre jetzt gerade niemand, mit dem ich irgendwie gerade noch mehr zur Tat schreiben können würde.
Genau, wie mein Kollege Stefan hat das gesagt, wollen wir was starten? Wir haben übrigens in der Firma die neue Dating-Show Bachelor für Männer. Wie heißt sie noch?
Irgendwas mit Island, ne?
Ist kein Island, sondern es ist, mein Namensgedächtnis ist so steckt. Auf jeden Fall heißt es nicht Bachelor, dummerweise, sondern ich finde es blöd, dass es nicht so heißt, weil das Showkonzept ist genau das gleiche. Und da werden auch Krawatten vergeben anstatt Rosen. Und ich denke so, hallo? Was, habt ihr sie noch alle? Könnt ihr mal Männer auch Rosen verteilen lassen? Naja, aber ganz abgesehen davon schaut das die ganze Firma und wir haben sozusagen unsere Favoriten. Mein Favorit ist gerade rausgevotet worden, leider, weil er sozusagen die
Krawatte nicht bekommen hat.
Nee, weil das ist ja immer so, in Dating-Shows machen Sender ja immer sozusagen die Oberzicke und die sekundäre Oberzicke. Und die Oberzicke kommt immer bis kurz vors Finale und die andere wird Das ist ja bei allen Shows so. Und das war denen auch so. Und mein Favorit war die zweite, die sozusagen zwei Shows vorher ausgestiegen ist. Und wie komme ich eigentlich drauf? Zwei sind rausgevotet worden, weil sie sich ineinander verliebt haben und nicht in den Bachelor. Und das passte nicht so richtig in die Show rein. Und da meinte mein Kollege Stefan so, ja, die beiden haben sich angeguckt und haben gesagt, wollen wir was starten? Und da haben wir gesagt, ja, lass uns was starten. Und dann hat der eine schon in diesen Gesprächen, die man da immer führt, gesagt, ja, dann haben wir was gestartet und ich habe mich total verliebt und so. Und der andere hat das aber noch nicht kundgetan, aber da war dann schon klar, dass die beiden gehen müssen. Das ist sozusagen für diejenigen, die nicht so verfolgen, die Show. Das,
du guckst noch Fernsehen?
Nee, das ist TV, das ist Streaming. Das ist sowas wie Netflix in erbärmlich von RTL. Aber diesen Begriff fand ich so toll, weil du meintest, hier ist im Moment keiner, mit dem ich, und das wollen wir mal was starten, fand ich einen totalen tollen Begriff.
Es ist ja eigentlich auch so. Welchen Spieler findet ihr denn besonders liebenswert? Sind sie
wir
alle,
haben, wir aber haben, ganz besonders? Wir haben,
ich finde Herrn Olsson liebenswert, nicht nur, weil er weil er gut aussieht, sondern weil er so heiß wie mein Schiff. Das ist nämlich eine Olsson.
Und du, Markus?
Also, ja, Mats Möller-Dahli ist natürlich schon ein toller Typ. Also, weil einfach wie er Fußball spielt, wie er Schach spielt, ist ein blitzgescheiter Typ. Der spielt Schach.
Der gibt auch mal gute Statements in die Presse. Aber das ist, glaube ich, auch einer, wo ich glaube ja tatsächlich, dass auch wenn eine emotionale Bindung da war, wie bei unserer späteren Traummannschaft mit Ralle und diesen ganzen Leuten oder auch tatsächlich vor selbst dieser Aufstiegsmannschaft, die nicht mal ins Stadion so come into my life, I've got so much love to give you. Die haben halt zum Beispiel immer zusammen gekocht und es war schon eine Identifikation auch irgendwie da mit dem, wofür das steht. Und das ist ja bei Mats Möller-Dahli definitiv auch so. Und das ist natürlich auch irgendwie jetzt nicht Liebe im buchstäblich körperlichen und nicht im amorösen, aber im affirmativen Sinne schon auch, die da wirken kann. Da glaube ich, dass der Mats Möller-Dahli wahnsinnig wichtig ist. Auch für das Ganze. Aber für mich ist auch, man kann ja immer in die Köpfe nicht reingucken. Aber es ist auch so, wenn ich angucke, was denn Östigard da für Emotionen auf dem Platz zumindest zeigt. Aber die hat, weiß man nicht, wie der auf dem Platz geht, wie der mit den Wellenbewegungen des Spiels zu fühlen scheint und so. Und das sehe ich bei Lawrence aber komischerweise auch so. Vielleicht sehe ich das auch falsch. Aber das sind auch schon so Geschichten, wo man so das Gefühl hat, darum geht's doch eigentlich. Also es geht nicht nur darum, dass irgendwie so ein Flug mal gegen seine ehemalige Mannschaft gut spielt, sondern dass diese emotionalen Wellenbewegungen, die diesen Verein ausmachen, sich auf das Spiel eigentlich mal noch mehr übertragen, wo ich aber die Ansätze bei Mats Möller-Dahli und so weiter sehe und bei denen aus unserer Jugend ja sowieso, also Leute wie Cordes oder Conte und so, die sind ja auch tatsächlich, das siehst du ja denn eben doch, auch wenn Social Media nicht die Wahrheit abbildet, man sieht ja, welche Motive sie wählen und das ist das Leben und Aufwachsen in der Jugend des FC St. Pauli, was die als Motive wählen. Und das sind so emotionale Bindungen, wo ich eben tatsächlich auch glaube, dass die für das Spiel gerade entscheidend sind. Und dass das der Schritt ist, den, glaube ich, auch um auf den Anfang zurückzukommen, der Lugo Kai eigentlich zu gehen hat. Das hat aber viel zu tun mit den Regenbögen auch am Stadion. Ich meine, so ein Mats Möller-Dahli fängt ja an, sich da zu engagieren. So ein Buchtmann hat es vorher auch getan. Das sind ja immer die Spieler, die auch langfristig irgendwie tatsächlich in dem Verein, also jetzt ganz unabhängig von deiner persönlichen Meinung oder Christopher Buchmann.
Sportliche Meinung, ne?
Kann man ja über die Jahre jetzt nicht sagen, dass der nachhaltig nur geschadet hätte oder so. Der hat ja auch ganz viel gerissen auf dem Platz. Und ich hatte schon immer das Gefühl, dass das auch aus so einer Identifikation ist darauf falsch. Das ist eher eine Emotion zu dem haben, was die Freiwild-Fans aus dem Stadion vertreiben könnte. Gott, um das nun irgendwie nochmal zusammengefasst zu haben.
Ja, das wäre schön. Also das wäre schön, wenn die Idee von Beziehung, die Christopher Buchtmann zum FC St. Pauli hat, dazu beitragen könnte, solche Leute abzuschrecken. Ja. Weil sie sich nämlich echauffieren über die mangelnde Durchsetzungskraft dieses Spielers. Also tatsächlich habe ich ja
das ist zu verspielt.
Ich wollte gerade sagen, Ziel, wir kommen gleich auf Florian Bruns. Ich habe übrigens sehr, sehr oft, wenn ich Christopher Buchtmann spielen gesehen habe, an Florian Bruns denken müssen. Der für meine Wahrnehmung.
Und zwar als Spieler noch mehr Oper. Der hatte immer noch so die ganz große Geste. Das war immer so.
Ich wollte gerade sagen.
Von der Tosca oder so.
Für meine Begriffe war das Christopher Buchtmanns Problem, dass er die ganz große Geste eben nicht drauf hatte. Und das ist ja auch, wer diese Podcasts länger hört, kann auch nochmal nachhören. Ich habe ja nie kritisiert und gesagt, der Mann ist schlecht, der muss weg oder sowas, sondern ich habe immer gesagt, Christopher Buchtmann hat ein Problem, weil in dem Moment, wo er auf dem Platz steht, verlassen sich alle auf ihn. Und das ist im Übrigen eine Parallele zu Florian Bruns. Das war da genauso. Die haben sich auf seine spielerische Klasse und auf die, er war jemand, der ein Spiel lenken konnte, wenn er gut drauf war, wenn er schlecht drauf war, wenn er nicht gut, überhaupt nicht. Das sind einfach die Menschen, die wir auf St. Pauli besonders lieb haben, gewinnen, die eben auch irgendwie ihre Handicaps haben.
Und das ist immer das mehr als der Verwertungszusammenhang und das mehr als die Funktion, die man erfüllt.
Ja, es ist eben sozusagen, das Handicap gehört zu dem, was man liebt, dazu. Ohne kann, geht das vielleicht sogar gar nicht. Das kann
sogar auch besonders sexy sein.
Ja.
Also das ist ja nicht die Perfektion, auf die man steht. Das ist ja immer irgendwie das eigene. Und das hat Feder, das eigene.
Genau.
Die liebenswert
sind. Finn Bartels fällt mir da übrigens ein. Ne? Also der war sozusagen jahrelang war diese Beziehung zu St. Pauli intakt, weil er alles konnte, alles. Nur Tore schießen nicht.
Vielleicht,
und als er das konnte, war im Übrigen so attraktiv für andere und fühlte sich auch jetzt sozusagen reif, um aus dieser Beziehung rauszuwachsen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man kann ja auch aus Beziehungen rauswachsen. Aber da gehörte das Handicap, keine Tore schießen zu können, gehörte zu dieser Beziehung dazu. In dem Moment, wo er plötzlich Tore schießen konnte, musste er gehen.
Ich habe einen Traum. Wir holen Finn für die Rückrunde zurück. Wir leihen ihn aus, damit er Spielpraxis bekommt.
Also ich hätte ja tatsächlich eher den Traum, dass man irgendwie noch stärker auf diese ich finde es gut, wie die Jugend eingebaut wird. Und ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass im Moment die erfahrenen Spieler uns ganz erheblich weiterbringen, Ausnahmen Buballa, sondern dass man das sogar noch irgendwie radikalisieren könnte, was da an Jugendstil auf dem Platz ist. Weil es sich bisher komischerweise wenig bewährt hat, dass die erfahrenen Spieler die Struktur schaffen, mit Ausnahme von Sobota natürlich. Ne? Also der an guten Tagen einfach da noch derartig viel reißt, dass man sich wundert, weil das ist ja keiner, der die dominierende Position in der Mannschaft einnimmt oder so. Der hat seine Geniestreiche, ist dann wahnsinnig gut, verschwindet dann aber auch wieder so. Und das ist eigentlich, dass so die strukturgebenden, erfahrenen Spieler, Ausnahme Buballa, der leider gerade verletzt ist, nun auch nicht unbedingt die sind, die uns immer am weitesten bringen. Und das ist ein Problem auch, was wir tatsächlich haben, weil man ja, finde ich, schon den ganzen Östigards und wie sie alle heißen und auch Conte, wenn er auf dem Platz war und die Finn Ole Becker und so weiter, die sind ja alle, also die brennen ja tatsächlich und die wissen ja auch, worum es geht in diesem Verein, selbst wenn sie nicht alles teilen, was irgendwie so behauptet wird, merkst du ja, die haben ja eine Präsenz als Teil des Vereins.
Das heißt, du bist optimistisch, was jetzt die nächsten Wochen geht?
Das kann ich ehrlich gesagt so gar nicht sagen, ob ich optimistisch bin oder nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es im Moment irgendwie jetzt gut wäre, den nächsten Feuerwehrmann zu holen. Also weil dafür ist schon zu viel nachgewachsen. Also das wäre dann so ein bisschen so, als würde man so die ganzen zarten Pflänzchen, die nun gesprossen sind, und das sind sie einfach, wieder zertrampeln, indem man dann irgendwie so ein Nummer-sicher-Korsett, was in der zweiten Liga funktioniert, einzieht, was aber wieder niemandem mehr Spaß macht. Und das haben wir ja auch schon mehrfach gehabt. Ne?
Das ist übrigens auch ein Argument gegen Evertlin, der ja auch immer gesucht wird, der ja auch, nachdem er geholt wurde, gesagt hat, warum spielt ein Bernd Nehrig keine Stammposition, weil eben genau das probiert wurde damals, ne? Zu sagen, wir setzen mal auf die Jungen. Und als das nicht funktionierte, kam Ewald und hat gesagt, ich brauche erstmal in den Strukturen die Jungs, die dastehen und ihre Geräten hinhalten. Aber sozusagen eine Spielkultur, da will ich jetzt erstmal nichts von wissen. Also tatsächlich wäre mein Wunsch für die nächsten beiden Spiele bis zur Winterpause, weil da bin ich deiner Meinung, Markus, dass der Aufsichtsrat und auch das Präsidium des FC St. Pauli sich den Dynamiken vor so einer Winterpause nicht entziehen kann, wahrscheinlich, wenn wir zweimal verlieren. Vielleicht könnten sie es, wenn wir, egal vom Ergebnis, so spielen, dass das, was Jos Luhukay sagt in der PK, dass er sich verliebt hat in seine Jungs, dass klar wird, dass das andersrum auch so ist. Also wenn klar wird, die Spieler haben sich auch so ein bisschen in Jos Luhukay und seine Idee, also das, was er ihnen beibringen will vom Fußball, verliebt, dann wäre ich dabei. Also dann wäre ich auch auf einem Abstiegsplatz überwintern dabei. Also mir geht es nicht um den Platz, mir geht es im Kern sogar gar nicht um die Liga. Also ich weiß, die ganze Diskussion mit Abstieg und so. Aber ich finde den Satz, Liebe kennt keine Liga, nach wie vor stimmig. Und ich bin dabei zu sagen, wenn sich die Mannschaft auch in die Idee von Jos Luhukay oder in ihn verliebt oder wie auch immer, wechselseitig, und das springt irgendwie zu uns über, dann können wir auch sehr, sehr gerne mit Jos Luhukay weitermachen. Und
der muss nur irgendwie jetzt tatsächlich, ich glaube, das ist tatsächlich, also ich glaube, wir gucken es von außen an, haben eigentlich keine Ahnung, was da geredet wird.
Das macht ja nichts.
Ich finde das aber. Ich glaube tatsächlich, dass er denen auch nochmal Hilfestellungen geben muss, wie man auch dann irgendwie mit erhobenen Haupt vom Platz gehen kann, wenn man mal nicht die Idee voll erfüllt hat. Und das ist ja eigentlich die Pointe des Ganzen, wo wir hier irgendwie reden. Also man kann natürlich Idealbilder permanent auch aufrechterhalten als Leitbilder von seiner Idee von Fußball. Aber es wirkt mir nicht so, als würde er quasi den Transfer auf die Ebenen dahin. Also was ist, wenn es noch nicht ganz so funktioniert? Was machen wir denn dann, um trotzdem nicht hinterher völlig demotiviert vom Platz zu gehen?
Genau, dann hört ihr auf zu denken
und reagiert nur noch.
Macht so euren Kopf leer, ja. und sagt, das Stadion wird schon richten. Also sagt, hier sind über 20.000 Menschen, die mir helfen können. Ich brauche jetzt nicht darüber nachzudenken, was ich tue.
Wovon mit Sicherheit 2.000 Leute auf Freiwild hören, aber mindestens 5.000 lieben den Verein wirklich und sind auch in der Lage, es zu teilen, zu leben. Und der Rest läuft da auch noch rum. Oder so.
Ja, wir möchten ja gar nicht, dass Sie eine Verbindung herstellen zum Spiel.
Ich wollte es nochmal sagen, aber es ist zumindest irgendwie so, dass ja es ist ja noch ein emotionaler Kern da. Und wenn der quasi so als so eine Klammer zwischen Ideal und Wirklichkeit fungiert.
Ich mach gerade wieder auf. Du machst ein St. Pauli-Trikot mit AC/DC. Das verkauft sich Millionen.
Ja, das hatte ich. Also das liegt doch nahe. Ja, warum hast du so lange gebraucht
für? Warum hast du es nicht gesagt? Das ist meine Idee, Erik. Jetzt kommt bitte wieder mein. Leute, merkt ihr, meine bitte, Idee.
Es gab das schon mal.
Ja,
es gab doch sogar irgendwie auch mal einen Mannschaftsbus, der zum AC/DC-Konzert hier auf der Trabrennbahn gefahren ist. Das war noch zu Didi-Demuts-Zeiten. Da wurde AC/DC aber sowas von gehypt.
Ja, aber es gab kein Trikot.
Ein bisschen, na doch, ich glaube schon, dass es das gab.
Ja, ich glaube nicht.
Es gab aber kein Trikot. Erik, das machen wir, da haben wir die, holen wir uns morgen die Copyrights und dann werden wir reich.
Nee, die Idee ist ja, dass es eine Band gibt, die da Bock drauf hat. Also so wie die Toten Hosen und Fortuna Düsseldorf haben, und das ist ja eben das Problem, wir haben ja nur
Tess
Uhlmann und nichts, ja, und auch nichts gegen fettes Brot, aber irgendwie
ja, wie heißt dieser
AC/DC? Nate 57,
wie heißt dieser, kommt mal wieder mal zum Geschäft, wie heißt dieser AC/DC-Vogel?
Ich finde,
Angus Young
ist doch ein totaler Anachronismus.
Ja, aber das gibt Geld. Ich bin in der Vermarktenschiene wieder. Ich rufe morgen bei Angus Young an und sage, Angus, du bekommst hier 20 Millionen in den nächsten 2 Jahren rüber, wenn du uns Markenrecht von AC/DC gibst, die klappen wir auf unsere St. Pauli-Trikots und dann rappen den Marken, die verkaufen wir in Amerika.
Dann lieber Sick Tamburo.
Ja, die kennt doch keiner. Ihr müsst mal hier groß denken.
Ja,
ist auch der biggest Act überhaupt.
Ich merke schon, dieser Podcast wird zu klein für mich.
Ja, dann fangen wir hier nicht mit AC/DC aus. Ich meine, nichts gegen AC/DC, aber das.
Kannst du auch Bon Jovi nehmen.
Ja, das wird auch gekauft. Das ist wie Golf. Golf Bon Jovi.
Bon Jovi als Hauptsponsor. You give love a bad name, genau.
Aber denk dran, es gab nie einen VW Golf ACDC.
Das kommt übrigens wirklich schön gut. Wir machen hier einen Witz, das kommt nicht auf die Playlist.
Ja,
Bon Jovi, You give love a bad name. Da denkt nämlich jeder, ich hätte es.
Der Song ist gar nicht so schlecht.
Es gab einen Golf Genesis, einen Golf Pink Floyd, aber ACDC war immer wild und anders. Golf
AC/DC. Ja, ACDC 1977 war nicht mehr, oder 79 war
da. Ja, aber das ist ja genau dieses ACDC, da kannst du auch sagen, ich bin wild. Sag
doch mal was Aktuelles.
Nein, wie geht es darum, was kann ich heute verkaufen?
Sam Smith Remake von Donna Summers, I Feel Love, das wäre irgendwie eine Nummer.
Aber das ist...
Seid zu nischig unterwegs.
Ja, aber genau, das ist doch Nische? Aber...
Sam Smith füllt immer in die Stadien, oder so heißt er doch, ne? Der heißt doch Sam Smith, oder? Der gerade I Feel Love von Donna Summer. Der füllt Stadien, das ist ein Weltstar, der Typ. Sie
ja, aber unsere Zielgruppe, St. Pauli sind irgendwie ältere weiße Männer. Aber
du musealisierst hier gerade in den FC St. Pauli im Sinne von Christoph Nagel. Das geht
ja,
nicht.
Ja, einer muss noch mal hier die
aber wieso? Ja, das ist aber eine gute Frage. Wieso ist denn die Zielgruppe des FC St. Pauli alte weiße Männer? Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir gerade gedacht haben.
Ja, das ist richtig. Aber wenn ich morgen Sachen verkaufen will, mache ich das am besten an diese Zielgruppe, weil die kaufen es. Weil die haben Geld und die gibt es und die kaufen das. Die kennen St. Pauli und die kennen das passt zu ihrem Lifestyle.
Ja, ja, dann machst du das.
Ich mache kurzfristig Geld.
Was St. Pauli immer macht.
Ich denke an den Shareholder Value. Dann hole ich mir Geld und dann gehen wir hoch in die erste Liga.
Give love a bad name.
Dann liebe ich lieber, nehme lieber John Bon Jovi als AC/DC.
Ich sag mal, John Bon Jovi Interview, das war furchtbar.
John Bon Jovi hat mir mal einen Ball zurückgeworfen an seinem Garten.
In Erfurt im Steigerwaldstadion habe ich, und es war so schrecklich.
War John Bon Jovi mit dir im Steigerwaldstadion in Erfurt?
Der war nicht mit mir da, der ist da aufgetreten, ich war da auch.
Warst mit John Bon Jovi in Erfurt.
Ich habe ihn da interviewt, ich habe erst den Rest diesen Keyboarder habe ich da zum Beispiel interviewt und dann kam irgendwann John Bon Jovi mit in den Raum. Ganz schlechte Laune. Und ich musste daraus tatsächlich irgendwie ein 70-minütiges RTL 2 Bravo-Special bauen. Und hatte eh nur 5 Minuten Interview mit ihm und der hatte so schlechte Laune. Und dann habe ich irgendwie gedacht, du Arschloch. wie kannst du so schlechte Laune haben, wenn ich doch 72 Minuten über dich machen soll? Und habe dir eigentlich so die vorbereiteten Fragen gestellt. Aber da ich ja nun offenkundig kiewig wurde, fühlte sich John Bon Jovi total angegriffen. Und obwohl der da wirklich erst so bescheuert, blöde Sprüche klopfend, fühlte er sich irgendwann so angegriffen, dass der mir ganz lange Antworten gegeben hat. Also einfach, weil er auf einmal das Gefühl hatte, sich rechtfertigen zu müssen. Also kann ich
das nicht verlegen. Das ist unglaublich.
Und daraufhin hatte ich aber tatsächlich hinterher irgendwie 7 bis 10 Minuten richtig geile Antworten von John Bon Jovi. Einfach weil er sich angepisst fühlte von mir, weil ich so angepisst war davon, dass er so schlechte Laune hat.
Du hast quasi mit John Bon Jovi genau dasselbe gemacht, was du mit Markus heute gemacht hast.
Das mache ich dann immer so, ja. Aber ich habe ein geiles 72-minütiges Special mit ihm zustande gebracht, was aber auch mit daran lag, dass der eine echt nette Band hatte, muss man nämlich sagen. Zum Beispiel Tico Torres, das war der Schlagzeuger, glaube ich, ne? Wahnsinnig, der noch mit irgendeinem Supermodel damals liiert war. Das müsstest du doch wissen, Markus.
Nein, Tico Torres und Supermodel, das kann ich jetzt nicht bedienen.
Ich war tatsächlich auf dem Bon Jovi-Konzert hier in Hamburg, in der Alsterdorfer Sporthalle.
Na, die waren alle total nett. Und das Special war hinterher auch tatsächlich, glaube ich, ganz gut. Und obwohl ich eigentlich sauer auf ihn war, ich hatte tatsächlich, das war ein geiles Interview auf irgendeine Art, aber ich habe ihn in dem Moment so... Ich musste alles in mir rum. Ich meine, der Typ war ein Weltstar und ich so ein blöder Idiot von Bravo TTV oder für RTL 2 irgendwie ein Special machen sollte. Aber ja, so war das mit mir und John Bon Jovi. Das war 96.
Aber die Frage ist ja, fällt uns jemand ein? Und das macht ja sozusagen die Schwierigkeit, auch das FC St. Pauli zum Liebenswertsein ja so ein bisschen aus. Fällt uns wirklich jemand ein, der die Qualität von West Ham United und Iron Maiden hat, übertragen auf den FC St. Pauli, der nicht Fettes Brot heißt oder Donna Summer?
Wir nehmen Prince, Love Sexy.
Ja, der ist ja dope.
Na und, machen mit dem Heritage Foundation machen wir Prince, Love Sexy, St. Pauli.
Da bin ich dabei. Also
Und dann,
auch. Also Love Sexy. Ich
habe schließlich im Millantor-Stadion gesehen mit der Tour.
Genau.
Das war doch die Tour, ja, ne?
Das war die Love Sexy 1988.
Dann machen wir Erinnerungsrekord.
Ich auch, im Sommer.
Erinnerungsrekord, da kann auch keiner was sagen, das hat er stattgefunden.
Das sollten wir mal als
Stadion. Hier, ruf Martin Drust morgen an und mach das klar.
If I was your girlfriend.
Wir haben die besten Ideen.
Ein Einlaufsong.
Wir haben, ja.
Ich kann ja.
Kannst du bitte den Gin nochmal auffüllen?
Die Story, die schließt nahtlos an, als wir in Winsen an der Alama eine wilde Party gefeiert haben, damals in den späten 80er Jahren, als übrigens gerade von den Toten Hosen, dieses Rote Rosen-Album, wo die Leute Schlager gesungen haben, nämlich eigentlich sind die roten Toten Hosen am Schlager-Move schuld, muss man da mal kurz einsagen.
Stimmt.
Wo sie so halbstark, oh Baby, Baby, halbstark und so, da haben die ja so eine
Im Platte. Im Wagen vor mir steht ein schönes Mädchen.
Genau, dieser Sexisten-Song, den haben die da irgendwie auch und fand das total und lustig. Ein
hübsch zu sein.
Ja, also Düsseldorf halt, naja. Und aber wir haben dann eben tatsächlich nichtsdestotrotz in Winsen an der Aller, und die hatten ein relativ großes Haus, die Eltern von meinem Freund Carsten. Und die sind da, waren wir alle völlig verkatert, hatten wahnsinnig viel Tequila getrunken. Da lief wirklich in Dauerschleife immer Sometimes There's Snow in April von Prince. Und das ist ja so schön, dieser
Lied. Das ist wundervoll, der Song.
Der ist so, und wir konnten gar nicht mehr aufhören, diesen Song verkatert, so auf den Garten guckend in Winsen.
Haben wir Sometimes It Snows in April?
Nee, das kommt.
Playlist? Ich glaube nicht.
Ja, aber das ist, das erinnert mich jetzt an Robert. Weil Robert ja, weil Robert ist im April gestorben und dann war genau dieses Wetter auch. Und ja, das ist schon ein sehr trauriger Song, weil er, ja, es geht ja, sind ja auch um Tod. Und,
es geht auch
um
Drogen, ne?
Drogen. Ja, mag sein. Aber es ist ein irre schöner Song, so todtraurig.
Aber wundervoll dabei.
Ich meine, das wäre der richtige Song, auch wenn St. Pauli mal absteigen würde. Mal wieder,
naja, das hat ja auch, Trauer hat doch auch mit Liebe zu tun. Also,
ja, natürlich.
Aber ganz viel.
Wir können ja einfach auch nicht sozusagen, können dann. Also das macht ja das Fleisch an der Beziehung, auch getrauert zu haben.
Ah, ich werde reich, ich mache dieses Trikot mit Symbol. Ich rufe morgen die Prinz Foundation und den Drust an, dann mache ich das klar.
Wir waren doch schon. Das stimmt, aber tatsächlich ist ja. Prinz einer der Künstler, dem man das ja nie übel genommen hat, Weltstar und reich geworden zu sein, weil er einfach so viel Wundervolles ist.
So genial, oh, das
so wie David Bowie. So David Bowie.
Noch, noch schlimmer, wir machen so einen schlimmen Raubdruck, so einen billigen, den verkaufen wir immer im Heilig Geistfeld.
Wir kombinieren das Symbol noch mit dem FC St. Pauli Logo, das müsste doch auch irgendwie funktionieren. Ja,
das müsste funktionieren.
Jolly Symbol.
You sexy motherfucker, das ist jetzt unser Torjubelsong.
Sexy motherfucker.
sehr schön. Ich mache euch gleich noch einen Gin.
Irgendeiner aus dieser Leuten, die uns zuhören, nimmt diese Idee und ist besser als wir in der Umsetzung. Ich sage dir, es wird passieren.
Oh, das ist immer so. Ich arbeite seit 20 Jahren in diesem Internet. Das ist mir schon sehr oft passiert, dass ich eine Idee hatte und dann hat es ein anderer gemacht. Das ist nicht so schlimm. Daran gewinnst du
aber
dich.
Aber Prince komme ich aber richtig ins Schwärmen, weil der war so genial, weil das so alles so fusionierte, aber so anders.
Ja, das war der Wolfgang Amadeus.
Naja, der war so ein bisschen Luukai, der hatte eine Idee davon, was er machen wollte. Und
die Prinzwerdung von Luukai wäre jetzt die Lösung unserer spielerischen Probleme, glaube ich.
Also, sagen wir mal, die körperlichen Dimensionen, wenn er jetzt noch anfangen würde, hochhackige Stiefel zu tragen, dann ist das auch wundervoll.
Ja, wir müssen so einen Spagat erstmal hinkriegen.
Wundervoll.
Vor der Mannschaft. Der Prinzspagat und die Spieler werden ihm folgen.
If I was your girlfriend.
Aber das war. Das war doch,
Dorothy was a waitress.
Prince hat Persönlichkeiten wie Sheila E. Ja von seiner Art Musik begeistert, sonst wäre er ja nicht so lange und auch von seiner Art Mensch zu sein begeistert und war bestimmt nicht einfach. Das war bestimmt nicht einfach, mit Prince zusammenzuarbeiten. Das ist ja eine Parallele zu Luukai, das ist ja bestimmt nicht einfach, mit dem zusammenzuarbeiten. Aber vielleicht bringt er ja.
Oh, du meinst rüber. Also, das heißt demnächst, Yours is the New Power Generation?
The New Power Generation. Das könnte die Überschrift für die Rückrunde sein.
Ach, das wäre so schön, die Prinzwerdung von Luukai im Sinne der schön. New Power Generation als Motto für die Rückrunde.
Das ist doch wunderschön.
Das ist doch toll, das ist doch eigentlich das Schlusswort, oder? Oder müssen wir jetzt noch weiter saufen?
Wir müssen noch ein bisschen weiter trinken, weil wir wollen ja auch so ein bisschen erzählen, was wir da gerade trinken, weil uns wurde das ja geschenkt. Und zwar,
also ich muss erstmal sagen, bevor ich weiß, man kann das Zeug trinken. Ich bin ja keine.
Das schmeckt gut, aber es knallt.
Ja, schmeckt gut, aber knallt und sieht gut aus.
Ja, das soll auch schon St. Pauli-Style, ne?
Ja, das muss man sagen.
Das ist eine Flasche, die ist schön unaufregend. Also
muss man sagen, sieht besser aus als Jack Daniels.
Wesentlich.
Schmeckt besser als Jack Daniels und knallt besser als Jack Daniels.
Ist ja auch Gin. Und lustigerweise ist es ein grüner Gin, weil der Witz an dem ganzen Gin ist, dass das Grün kommt aus dem Chlorophyll des Rasens vom Millerntor.
Ah.
Das ist wirklich wahr. Das ist der Abschnitt des Rasens vom Millerntor. Lustigerweise wurde mir versichert, dass diese Charge nach dem Derby gemäht wurde.
So ein gemischtes Gefühl, jetzt das Chlorophyll aus dem Rasen vom Millerntor zu trinken.
Wir trinken gerade den Derby-Sieg auf. Vielleicht können wir dadurch auch den Derby-Fluch
Da haben wir morgen dicken Kopf.
Und
Gin ist eigentlich tatsächlich, also Jack Daniels macht einen dickeren Kopf, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Und
ich habe noch eine halbe Flasche, die können wir trinken demnächst.
Oh Gott, bitte nicht.
Ist eine Drogen, ne?
Ja, das ist auch eine Droge vor allem. Jack Daniels hat so einen Rausch, der ist so ganz drogig, finde ich. Das ist so ähnlich wie Fernet Branca. Früher, als ich noch mit Ex-Junkies gelegentlich zu tun hatte, die haben immer massenhaft Fernet Branca getrunken, weil das ein drogiger Rausch war.
Danke, jetzt weiß ich, was das ist, weil ich kenne keinen drogigen Rausch, aber ich kenne Fernet Branca Rausch.
Ja, und der ist anders als bei anderem Alkohol.
Schlimm,
das und es war tatsächlich irgendwie so, manchmal hatte man ja früher auch mit so Menschen zu tun, auch ganz wundervollen und die dann aber tatsächlich, also Andreas damals, der dann tatsächlich auch an AIDS gestorben ist. Und ich habe ihn so nicht kennengelernt. Ein Freund von mir lernte ihn kennen als der hübsche Kerl und so mal sehr auf, mal so eine Kneipe betrat und auftrat und im hohen Schwall in die Kneipe kotzte und wieder rausging. So war Andreas. Und der hat sich auch mal mit Fernet Branca betrunken. Aber hübscher Kerl. So.
Ich finde das großartig, dass unser Podcast sehr St. Pauli-like.
Na, vor allem jetzt erzähle ich noch eins drauf.
Dann hatte auf ich
damals, als es ja auch tatsächlich noch nichts gab, was komm, lass mich die Geschichte nur gerade erzählen,
ja,
die auch zum Thema gehört. Irgendwie zum St. Pauli-Thema und da nie auftaucht. Der ist dann halt auch an AIDS gestorben später und ich kriegte irgendwann tatsächlich seine Anfrage. Das ist jetzt keine lustige Geschichte, sondern ganz im Gegenteil. Er hätte gerne Hildegard Knef-Kassette für seine Beerdigung. Und sowas aufgenommen zu haben, war auch ein Beitrag zum Leben in dem Moment, komischerweise. So, und das nochmal abgeschlossen zu dem Thema Trauer und Liebe. Das war nämlich ein toller Kerl. Und das ist so ein Thema, was zum Beispiel in Post gerade überhaupt erst wieder aufkocht, was aber auch natürlich bei einem Stadtteil wie FC St. Pauli eigentlich eine riesige Rolle spielt und nie in der Geschichte dieses Stadtteils komischerweise von Leuten erzählt wird. Andreas hat da auch gewohnt. Ich musste den Appell nochmal loswerden, weil ich das gerade bei Post auf Netflix geguckt habe, so eine Folge, wo es um Act Up ging. Und wenn so Ausstellungen bei uns im Vereinsmuseum sind, solche Menschen tauchen doch da nicht auf oder tauchen die da auf?
Nur wenn sie Fahne schwenken und lustig sind.
Genau, und irgendwann 20 Jahre später dann Freiwillig-T-Shirts tragen, weil sie die Political Correctness nicht mehr ertragen können.
So, jetzt muss ich euch mal so ein bisschen aus eurem Dreh herausholen. Wir sind ja immer noch beim Thema Liebe, Liebesdestillat. Also tatsächlich... ist das ein?
Nur einmal auf Andreas an.
Ja, wir stoßen auf Andreas.
Du musst mal nachschütten, Erik. Willst du das irgendwie nach Hause nehmen oder warum kriegen wir nichts?
Ja, mehr? Ich mache euch das ganz kurz. Ihr könnt ja ein bisschen weiterreden. Ich sag nur kurz, es gibt diesen Gin, der heißt Herzrasen und ist tatsächlich aus dem Rasen des FC St. Pauli Stadions mitgemacht. Und den gibt es im St. Pauli Shop im Stadion und auf der Reeperbahn. Und vielleicht demnächst auch noch irgendwo im Viertel. Im Fanladen vielleicht.
Mit dem Chlorophyll des Rasens.
Deswegen ist der grün. Also der ist tatsächlich, das ist
fast ein bisschen unappetitlich, wenn ich mir diese ganzen Pilze, die da wachsen, vorstelle. Irgendwie so.
Naja, die haben die Pilze auch Chlorophyll.
Ausdestilliert. Ne? Und das gibt auch so einen leicht drogigen Touch, weil es eigentlich alles Magic Mushrooms sind, die bei uns auf dem Rasen wachsen.
Das wäre geil. Das 2:0, die 2:0 Mushrooms, die wir hier gerade trinken. Deswegen
Was ist denn
kommen
der,
wir
der Psychedelic-Song, der uns als erstes einfällt zum FC St. Pauli?
Kein Mensch wäre auf
Was?
Die
Was
Verbindung.
Du,
8 Miles High.
Ich habe sofort in Agada da wieder gedacht, komischerweise.
Also kein Mensch wäre auf den auf Prince und den FC St. Pauli gekommen? Wenn, leider sind die noch nicht fertig. Die sind noch nicht fertig, Markus. Dann nehmen wir den halt. Ja, der ist fertig.
Das ist wie das Spiel unserer Mannschaft, dieser Eiswürfel. Noch nicht ganz fertig.
Ja, tatsächlich noch nicht fertig. Bringt keinen Druck hinter den Schuss. Ja. Deswegen schießen wir auch keine Tore. Aber das
läuft aus.
Also die Leute, die uns jetzt hier noch zuhören, die trinken auch noch den Rest mit uns aus.
Du blendest doch eh wieder Feuer aus, weil wir irgendwann immer zu betrunken sind, wenn wir hier podcasten.
Nee, das war bei Jägermeister. Das war ja wirklich schlimm. Das waren schlimm, übrigens anderthalb Stunden. Die Momente
wurden nie gezeigt. Nie gesendet.
Nee, die habe ich auch noch.
Und sie irgendwann gegen uns
zu verwenden. Schon die Black Tapes. Die Black Tapes. Die St. Pauli Black Tapes. So, jetzt haben wir tatsächlich schönen Gruß an Herrn Schlierhorn und seine wundervolle Idee.
Prost.
Der im Übrigen nur er auf die Idee kommen konnte, weil der macht nämlich auch.
Die Zuhörer sehen gar nicht, was Markus hier gerade mit diesem Eisbehälter anstellt.
Das stimmt. Der macht hier Überschwemmungen.
Ja, aber der macht das so lustvoll. Markus ist der Meister der lustvollen Destruktion, würde ich sagen.
Das ist schön. Und der klödert auch so schön.
Warum haben wir eigentlich hier vier Gläser? Was ist jetzt das?
Wie vier Gläser?
Ich weiß auch nicht mehr, wie es meins war.
Das weiß ich nicht. Das hast du dahingestellt. Ich glaube, dass... Du willst auch noch mehr?
Ja, gerne mehr Tonic. Das ist schon viel zu viel Gin hier wieder.
So. Ach, jetzt haben wir die Flasche ausgetrunken. Das ist schön. Aber wir holen uns noch eine.
Es gab von Max Gold mal so einen wundervollen Text über die Radiotrinkerin und jedes Mal, wenn wir podcasten, muss ich daran denken. Also die sich immer im Radio betrunken hat, hat er mal so einen Text geschrieben.
Das ist schön, den lese ich mal. Bei Trinken und Medien muss ich immer an die Frau denken, wo wir ja angefangen haben, mit Leuten sozusagen aufzurufen, die sich mal melden sollen, weil sie uns irgendwie begegnet sind im Leben. Und ich würde gerne noch mal wissen, was aus der Frau geworden ist, die in der Mopo in der Umbruch-Redaktion gearbeitet hat, 1989. Da habe ich als Schüler immer die Layouts von der Mopo nach Schwarzenbeck gefahren. Und da kam ich um 14 Uhr in die Umbruch-Redaktion, das kennt ja heute auch keiner mehr, wo die sozusagen...
Ich weiß es noch, ich habe mal beim Langen Hagen der Wochenblatt mein erstes Praktikum
gemacht. Wo die mit so Wachsmalstiften den Platz markiert haben, wo die Artikel reinkamen. Und da war eine Frau, die ich faszinierend fand, weil die hatte so eine Stimme, wie hieß diese italienische Sängerin noch, die so ganz...
Gianna Nannini.
Gianna Nannini, genau. Die hatte eine Stimme wie Gianna Nannini, war schätzungsweise Ende 30. Ich war ja 18, also war die für mich uralt, aber war auf ihre verlebte Art wunderschön und hatte um 14 Uhr schon eine zwei Drittel leere Flasche Asti Spumante auf ihrem Schreibtisch stehen. Und das jeden Tag. Ich habe das jeden Tag gefahren. Und da habe ich gedacht...
Asti Spumante ist aber wirklich
was
widerlichste, was man überhaupt das ist, trinken kann, glaube ich.
Fand ich damals auch. Und ich habe damals mit 18 getrunken, was mir vor die Flinte kam.
Eine Delikatesse gewesen. Tritop, kennst du noch Tritop?
Tritop kenne ich, ja. Aber da war ja kein Alkohol bei. Das war ja so ein...
Ja, aber es schmeckte auch widerlich. Aber nicht so widerlich wie Asti Spumante.
Ja.
Prost.
Ach ja, Prost. Und aus der Sportredaktion... Auf Andreas. Auf Andrea, genau. Auf Andreas. Ja, es gibt viel mehr Geschichten, die man erzählen muss. Das ist das, was ich mir fürs nächste Jahr auch vorgenommen habe, mehr Geschichten zu erzählen.
Eine Geschichte war aber die, wenn man dann so mit ihm nach Hause kam, dass er dann tatsächlich als erstes mal Hildegard Knef aufgelegt hat, und zwar ihre Version von Jacques Brels Amsterdam. Das ist tatsächlich auch was für die Playlist. Was endet mit, es ist alles ein Riesenbeschiss. Und das hat die Knef selber schon so nicht mehr so ganz nüchtern gesungen. Und es war großartig.
Über Hildegard Knef sind ja jetzt Bilder nochmal erschienen, ne? Aus dem Archiv, aus Berlin. Schicke ich dir zu, weil es ein schöner Artikel in der FAZ.
Ich bin ja bis heute Riesenfan. Ja. Ich habe übrigens wunderbar. Auch mal, Hildegard Knef hat mal Engel von Rammstein gecovert, weil wir die vorhin auch schon mal hatten. Und ich habe sie dazu lange interviewt. Und was heißt lange, 10 Minuten in so einem Dachgeschoss in Berlin, und ihr wundervoller Mann Paul von Schell, der sich sogar an mich erinnerte, weil ich auch mal der persönliche Hildegard Knef-Betreuer in Schmitz-Tivoli zweimal gewesen bin.
Ist er verwandt mit Maximilian, der Paul?
Nee, Aber also ein ganz wundervoller Mann, der auch tatsächlich sie noch wahnsinnig, naja, ich meine, diese Frau war ja einfach einzigartig. Also muss man leider immer wieder, habe ich das nicht erzählt, wie wir irgendwie mit dem, auch von Langenhagen kamen, bei dem einen Dreh, wo wir den Trailer gemacht haben, mit Michele, den du nur aus Mails kennst. Und haben da eben gedreht in diesem Rathaus, um dann den schönen Online-Trailer daraus zu machen und fuhren dann irgendwie nach Lüneburg quer durch diese Wälder. In der Lüneburger Heide gibt es ja auch viele Wälder durch, wo auch überall diese Wohnwagen waren und die Prostituierten, die wir schon am Anfang mal hatten und die es ja hier in Hamburg nicht gibt. Das ist ja alles so ein Schwarmstedt-Thema, das mit dem Rotlicht. Und dann fuhren wir da so rum und hatten keinen Musikempfang mehr. Und ich hatte dann zufällig das eine Album von Hildegard Knef, was sie mit den Ness Humphreys aufgenommen hat, wo der großartige Song Ferienzeit mit drauf ist. Und Michele ist so 25 oder 26, also doch halb so alt wie ich ungefähr. Und ich habe die Knef ja schon immer viel und gerne und voller Begeisterung gehört. Und wie er und sein noch jüngerer Begleiter auf diese Musik eingestiegen sind und auf diese Hildegard Knef und Ness Humphreys, kann das jetzt, das kannst du ja auch nicht singen oder so, das ist so strange und einzigartig. Die sind total auf diese Musik abgegangen und wollten immer weiter Hildegard Knef hören. Und das war ein schöner Moment, tatsächlich, muss ich sagen. Das war wirklich schön, als wir da so rumfuhren. Und von daher ist die Knef einzigartig. Und sie hat tatsächlich damals für Pop 2002, das war so ein Album, was von der MME mit initiiert war, hat sie Rammsteins Engel gecovert in Zusammenarbeit mit Till Brönner. Und hatte dann aber wohl irgendwann mitgekriegt, dass die, wie ich ja finde, völlig zu Unrecht auch irgendwie mit so rechten Umtrieben in Verbindung gebracht worden waren, die Rammsteins. Und dann habe ich immer versucht, sie danach zu fragen. Und die Souveränität, mit der Knef allen Fragen in diese Richtung ausgewichen ist, die hat mich so, ich meine, gut, was hat die? Die hat mit Tyrone Power sich betrunken und in Schnee am Kilimandscharo mitgespielt mit Gregory Peck. Und also ich meine, die hat ja ein unglaubliches Leben hingelegt, war die erste Deutsche, die eine Hauptrolle nach dem Krieg am Broadway gespielt hat und seitdem auch niemand seit ihr mehr. Und aber die Souveränität, mit der diese nun mittlerweile echt nicht mehr junge Frau, die hat auch danach gar nicht mehr so lange gelebt, allen Fragen ausgewichen ist und lauter kluge Dinge gesagt hat, das hat mich total beeindruckt. Das war sehr, sehr toll und ich bin deswegen großer Fan. So. Und ihre Amsterdam-Version, die unbedingt jetzt mit auf die Playlist muss, die hat auch tatsächlich nochmal, das ist ein bisschen wie sich mit Ferne Branca betrinken und der Verständnis war, das ist ein Riesenbeschiss. Schon eine ganze Menge zu tun.
Wunderbar.
Also wir brauchen für unsere Weihnachtsausgabe am 23. ist sie geplant, die ja dann tatsächlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit wahrscheinlich aufgenommen wird, weil ab Weihnachten hört ja keiner mehr Podcasts. Also alle machen Weihnachtspause. Ich finde auch, das ist schön, dass wir das irgendwie anders machen und noch eine Weihnachtsfolge mit Willi machen. Zu viert. Wenn du Zeit hast, Christian.
Das kriegen wir hin.
Und dann können wir im Übrigen auch Musik spielen, weil wir haben ja gesagt, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Folge machen, in der wir auch Musik spielen. Dann können wir jeder uns zwei Songs ausdenken und die spielen wir denn auch. Was machst du da eigentlich, Markus?
Ich bilde mich fort.
Über die Knef. Über die Knef bildet er sich hier gerade auf seinem Handy fort.
Genau. Im Gegensatz zu Erik, der ja so viel weiß und immer stehen bleibt, mache ich ja permanente Fortbildung. Mein Leben ist ein permanentes Fortbilden. Und dazu brauche ich dieses schreckliche Internet und das Handy. Und das hat mich echt weitergebracht. Heute weiß ich, dass ich so wenig weiß.
Ich brauche das Handy nicht. Ich brauche nur euch beide.
Die auch diesen wundervollen Satz, dann war es halt Erfahrung anstatt Offenbarung. Was macht das schon? das ist ja auch immer wieder ein Motto, was man auch nach St. Pauli-Spielen sich sagt.
Das ist schön, dann war es Erfahrung statt Offenbarung.
Dann war es halt Erfahrung anstatt Offenbarung. Was macht das schon? Eins und eins, das macht.
Vielleicht sollten wir mit dir mal so einen Knef-Abend machen.
Gerne. Ich weiß tatsächlich auch relativ viel über sie. Wie gesagt, ich durfte sie dreimal sogar treffen. Und es war jedes Mal ganz toll. Und ich bin ja auch ganz bisschen mit Kai Hawaii befreundet, der ja nochmal mit ihr dies für mich soll's Rote Rosen regnen aufgenommen hat, mein extra bereit. Mit dem komme ich auch immer wieder auf die Knef, der auch immer wieder tolle Geschichten dazu zu erzählen hat. Und ich war einmal mit Joko Winterscheid tatsächlich, der damals mein Volontär war, bei einem St. Pauli-Spiel auf. Ach, sie war auch so auf ihre Art so ganz eigenschön, ne? Das erzähle ich jetzt trotzdem nochmal, als ich mit Joko Winterscheid in der Schalke Arena, als die ganz neu war, und Simon Hänzler sich später eine Hodenprellung zugezogen haben, wir 0-4 verloren haben, nachdem wir vorher gegen die Bayern gewonnen hatten, ganz kurz davor, stand ich auf der Schalke Arena mit, wie gesagt, Joko und es lief dann eben extra breit und Hildegard Knef, für mich soll es rote Rosen regnen und die ganze Schalke Arena hat mitgesungen und das ist mir sowas von durch und durch gegangen, weil das hätte sich die Knef nun auch nicht träumen lassen, als sie die Mörder also unter uns gedreht hat. Einer der wenigen Filme, der direkt nach dem Film ja auch tatsächlich thematisiert hat, dass die Mörder unter uns sind, nämlich die Nazis. Dass die irgendwann auf der Schalke Arena mit so einem Schmachtfetzen gesungen wird.
Das wäre doch was für St. Pauli, fürs Müllerntor.
Ja, total. Ich meine, gut, die ist natürlich durch Berlin, ne? Also, aber sowas von Berlin, die Knef. Aber nichtsdestotrotz, klar, die Haltung, die hatte, die hat ganz viel, finde ich, auch mit dem zu tun, was so bei uns an den Tagen, wo man sich so ein bisschen drüber amüsiert, dass die Mannschaft so schlecht gespielt hat, aber man liebt sie trotzdem. Das ist so eine Haltung, finde ich, die so in ihrer Art von Musik auch immer wieder durchkommt, so. Diese schnodderige, manchmal schon fast zynisch, sarkastische und trotzdem irgendwie immer noch liebevolle Art, das Leben zu sehen, das ist schon ungewöhnlich. Und toll, immer wieder. Wenn man heute mit 25-Jährigen durch die Lüneburger Heide an diesen Wagen und alle stehen total auf diese Musik, ich meine, bring das mal. So als eine, die damals ja eher zunächst mal noch so ein bisschen unter Schlager verbucht war. Aber irgendwie so ganz zeitlose Geschichten. Es gibt ja auch immer wieder so Coveralben mit so der Knef, wo auf einmal so ganz, oder Hans Nieswand hat ein ganz tolles Remix-Album rausgebracht und die lebt ja extrem weiter. Zu Recht.
Diese Whirlpool Productions-Geschichte.
Das ist ein ganz tolles Remix-Album, was der gemacht hat. Also das ist jetzt zwar aus das Köln, hier. Aber egal. Ja, genau.
Okay.
Genau.
Ja. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort.
Ich bin so müde, um schlafen zu gehen. Ich muss noch mit jemandem reden. Ich weiß, es ist spät und Sie müssen jetzt gehen, doch ich muss noch mit jemandem reden. Alleine, das können wir immer noch sein. Zu zweit ist man niemals gewesen. Wir kennen uns nicht und erkennen uns doch. Es sind Schatten, der Schatten gewesen. Das war die Knef gerade. Ich bin so müde, um schlafen zu gehen. Hat der wundervolle Clouseau irgendwann gecovert. Tolles Lied. Hört es euch an, wenn ihr gleich schlafen geht.
Ja, mache ich. Mache ich doch durchaus, wenn ich das vielleicht nochmal schneide hier, unseren kleinen Podcast, um den heute oder vielleicht morgen, morgen ist Mittwoch, der 11. Dezember. Und wir haben Vollmond. Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Vollmond. Und lustigerweise ist der einzige Dezember-Vollmond dieses Jahr. Und ich habe ein bisschen gegoogelt, weil ich im Moment auch mich gerade dafür interessiere, was gerade um mich herum passiert, auch astrologisch. Und der Vollmond steht für das Erkennen. Das passt doch eigentlich ganz schön zu dem, was wir heute mit dem FC St. Pauli besprochen haben. Dass
man über den Zusammenhang zwischen Liebe und Erkenntnis reden wir nur am nächsten Mal, weil das hängt ja tatsächlich zusammen.
Gute Nacht.
Das gut. Ganze Stadion singt Hildegard Knef.
Und eins, das macht zwei. Drum küss und denk nicht dabei. Denn denken schadet der Illusion. Alles dreht sich im Kreis und kommst du mal aus dem Gleis. Was eben Erfahrung anstatt Offenbarung was macht, das schon.